Mensch, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du hast gestern Geburtstag gehabt, ne?
Ja, genau. Gestern war mein 37.
Ah, ja, dann das, sag mal, der wievielte Geburtstag war denn das jetzt on Tour sozusagen?
Auf der Reise war es der zweite. Ich habe schon mein letztes. Ja, doch, der zweite. Ich habe den letzten Geburtstag auch schon hier in Laos gefeiert, weil zu dem Zeitpunkt saß ich im Lockdown.
Ach du je. Aber da reden wir ja gleich darüber. Ich habe nämlich, ich habe schon mal mit der Aufnahme gestartet und würde gleich reinspringen, wenn das okay ist für dich.
Ja, können wir gerne machen. Na? Gar kein
also.
Thema.
Ja, Logo. Herzlich willkommen zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und ich habe heute aus der Ferne den Chris zugeschaltet. Denn ja, wer sich so ein bisschen mit dir, Chris Fritze, beschäftigt, der weiß, für einige lebst du den Traum, aber darüber unterhalten wir uns gleich nochmal, inwiefern das jetzt noch ein Traum ist. Du bist auf Weltumradlung, aber jetzt schon seit einem Jahr in Laos sozusagen im Lockdown gestrandet. Aber bevor wir dazu kommen, das wird heute alles Thema sein, stell dich doch mal kurz vor, erzähl mal kurz ein bisschen was, vor allen Dingen, wie du zum Radfahren gekommen bist. Und dann graben wir mal alles um.
Ja, hi erstmal und schöne Grüße aus Laos. Schön, dass ich ja Teil der Show sein darf heute. Ja, wie bin ich zum Radfahren gekommen? Wahrscheinlich so wie jeder andere Normalo da draußen auch. Ich hatte immer ein Fahrrad, schon als Kind. Ja, bin damit immer durch die Nachbarschaft geradelt, nie große Touren gemacht oder so. Und auch als Erwachsener habe ich eigentlich nie große Touren gemacht. Also mein Radfahren hat sich tatsächlich darauf beschränkt, zum Supermarkt die Straße runterzufahren oder vielleicht mal zur Arbeit, wenn das Wetter schön war. Und das war es letztendlich. Ja, und dann so über einige Ereignisse in meinem Leben hat sich das dann irgendwie so entwickelt. Und ja, dann bin ich halt jetzt Mitte 2019, also tatsächlich am 30. Juni 2019 bin ich in Flensburg gestartet. Bin halt Flensburger. Schöne Grüße in die Heimat an der Stelle.
Ja, mach ich.
Ja, bin ich da gestartet und dann quasi quer durch Europa bis in den Oman und dann rüber nach Südostasien, wo ich dann jetzt halt, ja, Corona-bedingt, pandemiebedingt, seit über einem Jahr festhänge.
Ja.
Und ja, das ist eine bisschen andere Radreise geworden, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Das muss man mal ganz klar sagen.
Also das finde ich ja ohnehin spannend. Ich habe dich schon so ein bisschen immer mit begleitet, digital, seitdem du losgefahren bist und dann vor allen Dingen halt seitdem du deine mehr oder weniger regelmäßigen Lockdown-Botschaften schickst, vor allen Dingen auf YouTube. Ja. Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich habe bei dir gesehen in deinem, also ich finde ja auch, wenn man deinen Instagram-Account durchscrollt, ja, wie sagt man so schön, vom Jungen zum Mann, ne? Also man sieht das hier, du hast dein erstes Bild aus Kopenhagen vor 242 Wochen, da guckst du noch ganz, ganz optimistisch. So, also bist ja jetzt immer noch optimistisch, aber dann, man merkt jetzt siehst du ganz, ganz anders aus. Jetzt sieht man dir die Erfahrung an. Ich finde ja sowieso, man sieht dann irgendwann den Menschen, die mit dem Fahrrad oder so auch, weiß ich, lange auf Reisen sind, die gucken dann anders. Die haben ein ganz anderes, Gesicht, so finde ich. Also, das kann man ja schon sehen.
Liegt wahrscheinlich an den Wetterverhältnissen.
Ja, das kann auch sein.
Man nimmt ja einiges mit.
Das Blinzeln in die Sonne und so die ganze Zeit.
Genau.
Ich habe bei dir einen Hashtag gesehen, der heißt Expedition 1000 Germany, ne? Oder GMA.
Genau.
Erzähl mal, was war das so deine erste Tour so?
Ja, genau. Das war vor, jetzt muss ich kurz überlegen, 4 Jahren. Mhm. Das war so mein erster Versuch mal einer längeren Reise. Ich wollte einfach mal gucken für mich selbst, wie fühlt es sich an und kann ich das? So, ja. Ist das was für mich? Und ja, also 1000 Kilometer war so das Größte, was ich mir zu dem Zeitpunkt vorstellen konnte, wo ich dachte, boah, 1000 Kilometer mit dem Fahrrad, wenn ich das schaffe, das wäre schon cool. Hm. So, und dann habe ich halt überlegt, okay, was wäre denn eine interessante Strecke für 1000 Kilometer? Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist halt, naja, die Länge von Deutschland ist halt grob 1000 Kilometer. Mhm. Und ja, dann habe ich letztendlich einen Nachtzug genommen von Flensburg runter nach Oberstdorf und ja, bin dann quasi wieder nach Hause gefahren und war dann 14 Tage unterwegs. Und ich habe dann am Ende gemerkt, Mensch, das ist ja gar nicht so schwierig, ich kann das und das macht mir sogar Spaß. Und naja, daraus ist dann letztendlich halt auch so die Entscheidung geboren, dass ich dann halt auch so eine längere Reise mit dem Fahrrad ja durchstehen und überleben kann.
Ja, aber von so
allerdings,
ja, erzähl erst mal.
Ja, allerdings habe ich damals gemerkt, ich war 14 Tage, wie gesagt, unterwegs und ich bin jeden Tag geradelt. Ich habe keine Ruhetage eingelegt. Ich bin wirklich jeden Tag, habe ich so meine, ich sag mal, im Schnitt 70 Kilometer gefahren. Damals wirklich auch mit einem billigen Mountainbike. Also ich habe einfach die Sachen genommen, die ich hatte. Und da habe ich dann gemerkt, Mensch, so eine Reise ohne Ruhetag, das war ein Fehler. Also das hat dann nicht so Spaß gemacht, weil man trifft dann ja doch mal Menschen unterwegs oder ist an einem Ort, der irgendwie interessant ist, wo man vielleicht auch mal einen Tag verbringen will oder so. Und das war im Nachhinein dann mein Fehler, wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ich dann mal wieder auf Reise gehe, auf eine längere Reise, dann plane ich definitiv mehr Zeit ein, weil es ja letztendlich eine Reise ist und nicht einfach nur Kilometer abarbeiten, sondern ich will ja was erleben. Ich will ja Menschen, Kultur, neue Orte, was auch immer kennenlernen.
Ich sehe gerade bei dir, bei der Tour ist, da warst du nicht alleine unterwegs, sondern es ist Barney der Bär mitgefahren.
Ja.
Wer ist denn Barney der Bär?
Barney der Bär, das ist Maskottchen von einem Partner, den ich habe. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich hier so Schleichwerbung machen darf.
Natürlich.
Und zwar von einem Unternehmen aus dem Flensburger Raum von Ferienwohnung.de.
Ah ja.
Und da haben wir so eine kleine Kooperation, dass ich den Bären mitgenommen habe und dann ja von ihm dann an verschiedenen Orten Bilder gemacht habe, auch Blogartikel geschrieben habe, so aus der Perspektive des Bären, wodurch ich mir dann quasi ja die Reise auch refinanzieren konnte.
Ah, super.
Das war
ich
natürlich auch ganz nett.
Ich sehe gerade, den gibt's immer noch, der Bär. Der Bär hat jetzt gerade Ostereier im Korb vor sich.
Ja, sehr gut. Freut mich für ihn.
Der ist der Urlaubär. Ja, das find ich
genau.
Gut. Das ist ja genau mein Humor. Ah, okay. Nee, jetzt verstehe ich das, weil ich hatte immer gedacht, was macht denn der? Ist der Bär jetzt auch bei dir in Laos oder hast du den dann gesagt, so Leute, jetzt...
Der ist tatsächlich hier. Der ist tatsächlich hier. Der sitzt hier neben mir auf dem Schreibtisch.
Ah, okay. Also dann ja. Schöne Grüße an den Bären. Sag mal, aber ja. von dieser Tour jetzt durch Deutschland, ne? So.
Ja.
Ich fand das schon mal jetzt ganz bemerkenswert, dass du gesagt hast, ja, erste Erkenntnis des Tages, pausen der mal ganz schön. Ich glaube, dass das vielfach unterschätzt oder sagen wir mal so, dass so ein bisschen der Eindruck entsteht, wenn man sich zu sehr auf Social Media informiert, dass man solche Strecken durchfährt und eigentlich auch nur einen Tag brauchen sollte und so. Aber tatsächlich die Pausen und das Reisen mehr reinkommen. Wie ist das bei dir entstanden, dann von dieser Tour zu sagen, so, ich gebe jetzt quasi mein Leben auf. Ich habe gesehen, du hast in Flensburg studiert, ne? Applied.
Genau.
Und war es dann auch im Job, oder?
Ja.
Und, genau. Und dann zu sagen, so, jetzt, ich mache mich jetzt auf den Weg.
Ja, da muss ich ganz schön ausholen. Also,
gerne, ich habe Zeit. Ich
war, sehr gut.
Ich muss sonst Küche malern, also die Alternative ist klar, ne?
Ach so, okay, ja, dann hole ich ganz weit aus.
Gerne.
Also, ich hatte schon als Jugendlicher so den Traum, mal so eine Weltreise. Muss man dazu sagen. Also das ist letztendlich, ja, muss man 20 Jahre zurückgehen. Und zwar hatte ich als Jugendlicher in meinem Kinderzimmer oder in meinem Jugendzimmer, hatte ich so eine Schreibtischunterlage, so eine Weltkarte. Kennt wahrscheinlich jeder. Und immer wenn ich dann bei meinen Hausaufgaben saß, also wenn ich sie dann gemacht habe, habe ich mich oft so bei dem Gedanken erwischt, so dass ich so imaginäre Linien so über diese Landkarte gescribbelt habe und mir überlegt habe, oh, wie könnte ich von dem Ort zu dem Ort kommen, wie sieht es da vielleicht aus und so weiter. Also habe so vor mich hingeträumt, wie die Welt eigentlich aussieht und wie man sie bereisen könnte. Und das war dann so ein Jugendtraum, den ich dann aber, ich sag mal, als ich dann mit der Schule fertig war und dann, ich sag mal, als man erwachsen wurde und im Beruf kam, so ein bisschen vergessen habe. So, da ist dann so in, ja, ganz weit weg gewesen. Und ich war dann während meiner Studienzeit, wie du schon sagtest, habe ich in Flensburg studiert. Da hatte ich dann die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu machen, und zwar in Namibia. Und da habe ich dann ja, einige Leute kennengelernt und eine Freundin, die ich damals da kennengelernt hatte, die hatte mir erzählt von einem Freund von ihr, einem Holländer, der mit dem Fahrrad von Kapstadt nach Hause, nach Holland gefahren ist. Damals habe ich noch gedacht, okay, was ein verrückter Vogel, habe ich gedacht. Ne?
Was hast
Warum
du für
macht man
Freunde?
das? Ja, genau. So, wo ich auch denke, warum macht man das? Das ist doch völlig bekloppt. Ne? Also, sorry, da steigt man doch, ey, was weiß ich, in Kapstadt ins Flugzeug ein, ab nach Amsterdam, direkt Flug 10 Stunden. Ne? Und man ist zu Hause. So, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr hat sich dieser Gedanke so festgesetzt, so, und hat mich auch irgendwie fasziniert. Und habe dann halt angefangen, einfach mal zu recherchieren, bezüglich Radreisen, ob das überhaupt ein Ding ist. Ne? Gibt es andere Leute, die da draußen, die das machen? Und naja, man findet ja relativ schnell, dann muss man ja einfach nur bei Google eingeben. Und da findet man ja dann einige. Und dann habe ich halt mal, weiß gar nicht, zwei, drei andere angeschrieben mit all den Fragen, die ich damals hatte. Und ich habe auch relativ schnell Rückmeldung bekommen. Das muss man dazu sagen, so in dieser Radfahrer-Community, das ist ja auch absolut genial. Jeder hilft ja im Prinzip jeden. Und wenn du mal eine Frage hast, eine Info brauchst, also da auf die Antwort braucht man ja in der Regel nicht lange warten. Naja, jedenfalls hatte sich dann dieser Gedanke so bei mir festgesetzt, ah, okay, das ist tatsächlich eine Sache. Und als ich dann zurück in Deutschland war, dann habe ich halt, wie gesagt, angefangen, kleinere Touren zu machen. Einfach mal, um für mich auszuprobieren, ja, wie es sich anfühlt, ob ich das halt kann. Und das ging dann letztendlich los mit einer Tour einmal quer durch Schleswig-Holstein, einmal von Hamburg nach Flensburg. So.
Ja, das schönste
Und
Bundesland.
ja, absolut, gar keine Frage. Und da habe ich auch einfach genommen, was ich hatte. Auch mein altes Mountainbike. Ich habe mir zwei Fahrradtaschen von einem Freund ausgeliehen, wo ich dann ein paar Sachen reingepackt habe. Zelt und Schlafsack hatte ich. Die habe ich letztendlich in blaue Müllsäcke eingewickelt und hinten auf den Gepäckträger geschnallt. Und los ging's. Und ja, dann bin ich halt übers Wochenende einmal die Elbe hoch und dann durch Dithmarschen quasi über Heide, Husum zurück nach Flensburg gerade. Ja, ich war danach ganz schön kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Knie haben auch wehgetan, weil von 0 auf pro Tag, ich weiß gar nicht, 100 Kilometer, das war dann ein bisschen zu viel. Und ja, aber das waren dann so die ersten Erkenntnisse. Und dann habe ich gedacht, okay, naja gut, 100 Kilometer von 0, so von 0 auf einmal, das ist einfach zu viel. Beim nächsten Mal halt weniger. So, und dann habe ich im selben Jahr noch eine kleinere Tour gemacht, quer durch Dänemark, von Kopenhagen nach Flensburg, wo ich dann halt 4 Tage unterwegs war. Und das war dann so am Tag 80 Kilometer. Und dann habe ich mir gedacht, ach, 80 Kilometer, das ist okay, das ist so mein Ding, das ist so, das ist gemütlich, da habe ich Zeit auch mal anzuhalten, mal ein Käffchen zu trinken oder ja, halt mich auch mal mit Leuten zu unterhalten, wenn sich die Gelegenheit ergibt und so weiter. Ja, und so ist das dann halt Schritt für Schritt gewachsen. Dann kam halt im Folgejahr die Tour durch Deutschland, über die wir gerade gesprochen haben. Und ja, das war dann das so, was ich auch vorhin schon sagte. 1000 Kilometer war das Größte, was ich mir vorstellen konnte zu dem Zeitpunkt. Aber dann habe ich gemerkt, boah, 1000 Kilometer, das ist ja nix. Das ist ja super easy. Ne? Also ja, und dann habe ich eigentlich letztendlich das Einzige, worüber ich dann nur noch nachgedacht habe, okay, das Fahrrad, also mit dem Mountainbike, mit dem ich da die ganze Zeit rumgeguckt bin, habe ich gedacht, nee, damit überlebe ich das nicht. Da tun mir am Ende des Tages ständig die Knie weh, da habe ich keine Lust drauf. Und das war dann letztendlich auch das Einzige, worauf ich mich ja, einigermaßen konzentriert habe in meiner Vorbereitung, ein vernünftiges Fahrrad. Und ja, dann ging die Vorbereitung für diese Tour los. ja noch lange nicht zu Ende ist.
Ich habe eine Frage. Du hast erzählt, du hattest früher auch auf diese berühmte Weltkarte geguckt, ne, die dann ja wohl jeder so mal entweder im Atlas hatte, dann in der Schule oder als Schreibtischunterlage und so. Was war da so dein, wie sagt man so schön, Sehnsuchtsziel? Also oder was hat dich besonders gereizt, sich anzuschauen?
Also was mich besonders gereizt hat, war der Mittlere Osten, so Iran und diese Region. Also ich habe als Kind schon immer, war ich immer fasziniert von den Märchen hier aus Tausend einer Nacht, Aladdin und so weiter. Und das habe ich irgendwie immer mit Iran und so verknüpft, gedanklich. Ja. So, und das wollte ich auf jeden Fall sehen. Und ich bin auch froh, dass ich das sehen und erleben durfte. Also das war schon wirklich sensationell.
Bei deinen Testtouren, ne? Also du hast ja gesagt, okay, du hast dann so ein bisschen angefangen, dich so dran zu gewöhnen. Was war denn da eigentlich, hast du jetzt gesagt, okay, dieses Verhältnis zu Entfernungen, ja? Aber was war für dich jetzt so rückblickend der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, okay, ich kann mehr fahren. Also ich traue mir das zu, ich traue mir dieses Sein auf dem Fahrrad zu, ohne Stress.
Ich glaube, das war tatsächlich erst, als ich zurück war von der Deutschlandtour. Okay. So als ich dann, als ich dann wieder zu Hause war, auf der Couch gelegen habe und dann so in den folgenden Tagen das einfach mal so rekapituliert habe für mich, wo ich dann einfach mal geschaut habe, was hat für mich funktioniert, was hat nicht für mich funktioniert. Ja. Wie ich schon sagte, so keine Ruhetage einzulegen, das war halt völliger Mist für mich. Aber von den Entfernungen her, ich hatte ja schon von den beiden kleineren Touren davor, wusste ich ja so einfach mal 100 Kilometer aus dem Stand, das war zu viel für mich. Und 80 Kilometer war halt, relativ einfach machbar für mich, aber muss dazu auch sagen, ich schätze mich als einigermaßen fitten Menschen ein. Also ich habe eigentlich auch immer Sport gemacht in meinem Leben. Also deswegen würde ich jetzt hier nicht pauschal sagen, für jeden, der irgendwie zuhört, der sonst nie auf dem Fahrrad gesessen hat, komm, 80 Kilometer schaffst du leicht. Ja. Ich sage immer, hör auf deinen Körper. Wenn du noch 20 Kilometer nicht mehr kannst, dann steig halt ab, mach eine Pause und das bringt nichts.
Würdest du Training empfehlen? Also wenn dich jetzt jemand fragt, wahrscheinlich fragen dich ja auch einige Leute, so Mensch, ich möchte auch anfangen, würdest du da Training empfehlen oder würdest du sagen, mach zwei Runden bei dir in der Nähe, guck, dass du damit klarkommst und dann viel Spaß?
Also was ich definitiv empfehlen würde, ist tatsächlich so eine kleine Tour mal. Und wenn es halt wirklich nur übers Wochenende ist, so wie ich einmal quer durch Schleswig-Holstein, so zwei Tage, eine Übernachtung, einfach mal die Sachen mitnehmen, die man glaubt, die man braucht auf so einer Tour. Und ich glaube, da bekommt man schon ein relativ gutes Gefühl von der Perspektive, vom Equipment her. Vom Training her ist halt schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist halt auch ein bisschen typabhängig. Also ich weiß, ich kann halt aus dem Stand mir einiges zumuten. Ich habe halt in der Vergangenheit auch solche Sachen gemacht wie Marathon gelaufen oder so. Deswegen sage ich immer, hör auf deinen Körper. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und sei dir bewusst, wenn du auf so eine Reise gehst, es ist eine Reise, es ist kein Rennen. Deswegen, wenn nach 20 Kilometern irgendwas wehtut, dann halt an, leg einen Ruhetag ein.
Es ist die Reise, halt,
genau, genieß die Reise. Und wenn es halt wirklich sehr, sehr wehtut, dann schau vielleicht mal bei einem Arzt vorbei. Ist vielleicht, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Es sei denn, ich glaube, wenn man wirklich irgendwelche Tour machen will, wo es da wirklich um irgendwelche Rekorde geht, weiß ich nicht, wie so Marc Beaumont um die Welt in, was waren das, 78 Tagen oder so, da brauchst du definitiv Training. Aber für so eine Reise, also würde ich jetzt sagen, hör einfach auf deinen Körper.
Jetzt hast du hast es gerade gesagt, Mensch, jetzt warst du fit und bereit, ne, fit weniger, aber bereit für die große Tour und sagst, du hast vor allen Dingen ein Hauptaugenmerk auf die Vorbereitung in Fahrrad. investiert. Wie hast du eigentlich deine Route geplant? Also war das für dich schon klar? Du hast ja gesagt, okay, der Mittlere Osten, ne, so dann Aladdin, ja, dann muss der eigentlich auch in den Oman, ja, so warst du ja.
Genau. Genau,
ja. Wie ist das so entstanden? Wie hast du ursprünglich geplant? Worüber du heute wahrscheinlich lachst seit einem Jahr.
Ja, kann man so sagen. Also mein erstes kleines Ziel war Prag, muss man dazu sagen, weil das war dann von Flensburg auch wieder grob 1000 Kilometer. Weil dann wusste ich, okay, das ist so diese 1000 Kilometer Marke, die ich ja wusste, die kann ich. Und von da fängt dann quasi das richtige Abenteuer an, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann bin ich über Istanbul und den Kaukasus dann in Iran und wie du schon sagtest, bis in Oman. Und das war auch so die Idee, die ich hatte. Und meine weitere Reiseplanung oder Routenplanung war grob. Also ich habe mir jetzt keine konkrete Route zurechtgelegt, sondern ich habe so ein paar Ideen, wo ich gerne hin möchte. Und die Punkte verbinde ich dann mehr oder weniger. Mhm. Und wenn ich unterwegs halt auch irgendwas erlebe oder sehe, was ich machen will, dann mache ich halt auch einen Umweg. Mhm. Nimm den Schlenker hier, Schlenker da. Das ist einfach so die Freiheit, die ich mir nehme, wo ich auch denke, die man sich nehmen muss auf so einer Reise, weil sonst hat das für mich kein Reise- und kein Abenteuer-Feeling irgendwie. Mhm. Jedenfalls war dann meine Idee hier für Südostasien, dann von Hanoi, also ich bin von Oman nach Vietnam geflogen, dann von Hanoi wollte ich eigentlich erstmal nach Kambodscha. Ich wollte mir gerne Angkor Wat mal anschauen. Mhm. Und dann weiter, ja, quasi Richtung Süden, also durch Thailand, Malaysia, Singapur, rüber nach Indonesien. Mhm. Und dann irgendwie Sprung rüber nach Australien, Neuseeland. So, das war jetzt erstmal so meine grobe Planung von hier aus. Und ja, Laos ist dann letztendlich entstanden, weil als ich dann in Vietnam unterwegs war und also auf die Karte geschaut habe, ich wusste ja, ich wollte nach Kambodscha, nach Angkor Wat, und dann habe ich gesehen so auf der Karte, Laos ist ja irgendwie auf dem Weg, ne? Kann man ja mitnehmen. So, ich habe mir das auch so ein bisschen romantisch vorgestellt, so entlang des Mekong runter nach Kambodscha zu radeln. Das klingt irgendwie romantisch. Ja. Habe ich mir irgendwie schön ausgemalt. Ja, und dann kam es halt ein bisschen anders. Ja. Also das Land, was ich eigentlich am wenigsten auf der Rechnung hatte, da verbringe ich jetzt am meisten Zeit aktuell.
Ja, aber lass uns gleich nochmal dazu quatschen, wie du da so klarkommst. Erstmal bis dahin, das fand ich nochmal ganz interessant. Also du bist Tschechien und dann wie bist du weitergefahren?
Von Tschechien bin ich nach Österreich, nach Wien. Und dann rüber, also quasi ein Stück lang den Donauradweg auf der slowakischen Seite. Ja. Und dann durch Ungarn. Muss ich kurz überlegen. Ungarn, noch ein kleines Zipfel von Kroatien mitgenommen, Serbien, dann von Serbien in Kosovo, Nordmazedonien, nach Griechenland.
Kann man im Kosovo gut radeln? Also Albanien soll ja toll sein. Kosovo, wie sieht's da aus?
Ist jetzt nicht unbedingt radfahrerfreundlich, muss man sagen. Also Radwege habe ich da eigentlich nie gesehen. Man ist, ich sag mal, ja, im Osten Europas ist das sowieso, habe ich den Eindruck, eher selten, dass man Radwege findet. Also man muss schon auf der Straße fahren. Aber das ist auch okay. Ja. Also,
aber da muss man keine Angst haben. Gastfreundlich sein.
Ja, absolut. Also super nette Menschen. Also das habe ich in Serbien schon erlebt. Super gastliche Menschen, super freundlich. Also ich wurde häufiger angehalten. Das war ja 2019, da hatten wir auch so einen extremen Sommer in Europa. Ja. Und da wurde ich oft angehalten, einfach, dass sie mich rangewunken haben und gesagt, das ist zu heiß, komm rein. Ne? Und dann haben sie mir einen Kaffee hingestellt oder eine Limo oder mir auch einfach nur einen riesen Eimer mit Wasser hingestellt und gesagt, hier, das ist deine Dusche, du musst dich mal abkühlen.
Also, trink. Ja. Aber ich habe gesehen, du hast auch ein Video, wo du sagst, wie hast du geschrieben, nicht Burnout in War das in Griechenland, wo du so von der Hitze so arg gebeutelt wurdest?
Ja, das war jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, das war in Nordmazedonien. Ja, das waren einfach krass heiße Tage. Also es waren 40 Grad und mehr jeden Tag.
Boah.
Und das hat ganz schön geschlaucht. Also da war dann ein Tag, also da hat mich die Hitze ja, sprichwörtlich ausgenockt. Also da bin ich einfach irgendwo am Straßenrand angehalten und habe mich unter den Baum gelegt. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen dehydriert. Also ich habe erstmal ganz, ganz viel Wasser getrunken und habe bestimmt eine Stunde da einfach im Schatten unter dem Baum geschlafen oder so. Also
Ja,
das
du guckst auch
war einfach
komisch.
zu krass. Ja, mir ging es auch ganz komisch.
Aber da, was ich ganz interessant finde, ist, wir schweifen ab, aber das ist ja hier auch so geplant.
Ja.
Häufig dokumentiert, fotografiert oder nimmt das als Video auf, die schönen Momente, ne? So unterwegs. Und das
Ja.
ist ja das, wo man dann auch die Zeit hat, sich da zu konzentrieren und weiß ich was. Du hast aber auch die dann in dem Fall knallhart gesagt oder hattest dann die Kraft zu sagen, okay, ich nehme auch das mit auf.
Ja.
Wie hältst du das so bis heute? Also machst du das oft so? Ist das bei dir so drinne, dass du genau auch diese negativen Seiten mit versuchst zu dokumentieren, aufzunehmen, zu zeigen, oder war das eher Zufall?
Das entscheide ich tatsächlich einfach spontan in dem Moment, wie ich mich fühle, ob ich in dem Moment einfach die Kraft habe oder auch einfach die mentale Stärke dafür. Also es gibt viele Momente, die ich jetzt nicht dokumentiert habe, also schlechte sowie auch gute, ja, die ich einfach quasi für mich behalte oder für mich mitgenommen habe, die ich in meinem Tagebuch natürlich runtergeschrieben habe, aber jetzt keine Fotos gemacht habe oder gefilmt habe, weil ich einfach in dem Moment nicht die Kraft dazu hatte. So, deswegen einfach in dem Moment, ja, da saß ich, glaube ich, auch schon bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten unter dem Baum und habe gut Wasser getrunken, wo ich gedacht habe, okay, ja, jetzt kannst du das auch mal
Mal
ein
zeigen,
Foto schießen und mal dokumentieren. Ja, auf jeden
ja.
Fall. Also, das kennst du ja selbst. Das ist ja nicht live in dem Moment. So, das ist, man muss sich ja oftmals erstmal sammeln, erstmal mit sich selbst zurechtkommen und dann guckt man, was man gerade kann in dem Moment.
Ne, ich find das ja auch gut, ne? Also weil es ist tatsächlich so, also zumindest ist es bei mir so in der Wahrnehmung, dass wir vielfach halt über die tausend positiven Sachen, die natürlich passieren, ne?
Ja.
Das eher dokumentieren als das, was vielleicht auch so ein bisschen das Salz in dieser Radreisesuppe ausmacht, ja, also so auch diese Lows, diese Momente, wo man sagt, oh, jetzt bin ich irgendwo so ein bisschen an der Grenze, ne? Dass man da natürlich nicht,
Ja.
dass man das nicht unmittelbar macht, ja. Aber ich fand das ganz interessant, ich fand das wichtig. Offensichtlich hat dir Serbien hat es dir auch angetan, ne? Wenn ich mir das so angucken, da, was verbirgt sich
Ja.
denn hinter The Wild Men of Serbia?
Ja, wie ich gerade eben schon sagte, also die Menschen sind einfach unfassbar gastlich sehr da. Das hatte ich nicht erwartet. Also ich erinnere mich noch relativ gut, als ich nach Serbien rübergefahren bin. Da hatte ich ja so, in dem Moment hatte ich so das Gefühl, boah, jetzt fängt so das Abenteuer richtig an. Jetzt komme ich in Gegenden, wo man so, ich sag mal, aus den Medien oder auch wenn man irgendwelchen Geschichten hört, so diese dodgy und sketchy Stories hört, weißt du? Und das verbindet man halt auch mit Serbien. Ist halt auch mit der jüngeren Geschichte verknüpft natürlich, durch Krieg in den 90ern und so weiter. Und The Wild Man of Serbia, das ist letztendlich die Geschichte, dass ich an meinem zweiten Tag, als ich an der Donau entlang gerade bin, ich war auf dem Weg nach Novi Sad, dass ich glaube, das war so 10, 15 Kilometer vor Novi Sad, hat mich auch so ein älterer Herr rangewunken. Und er saß gerade mit ein paar seiner Kollegen im Garten und die haben halt ja, gegessen, ein paar Bierchen getrunken und so weiter. Und sagte, komm, setz dich zu uns. Hat perfektes Deutsch gesprochen, weil er auch jahrelang in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Und Naja, er hat mir dann ein bisschen über die Geschichte von Serbien erzählt. So, und dass er und seine Freunde und Familie und grundsätzlich die Leute dadurch ja, ich sag mal, den Eindruck haben oder halt auch letztendlich erleben, so dieses Stigma, dass Serbien halt ein ganz, ganz schlimmer Ort ist und dass die Menschen irgendwie ja, mit Messern bewaffnet, so mit Messer zwischen den Zehen irgendwie durchs Land ziehen und sich gegenseitig umbringen oder so. Aber was ja nicht der Fall ist, überhaupt nicht. Ich habe es ja, erleben dürfen, also diese Gastfreundschaft. Und ja, letztendlich, daher kommt halt dieser Titel, weil er hat immer gesagt, wir sind keine wilden Männer. So,
Ja, man denkt
deswegen.
immer so, ne, Serbien, so Kriegstreiber, Milosevic
Genau.
und so, ja, das ist
Genau,
schon
genau.
stigmatisierend, ja.
Genau. Und ja, das ist dann halt, was ich dann halt durch die Medien, durch die Nachrichten halt auch so, ich sag mal, in unserer Gesellschaft so festgesetzt hat. Und deswegen war es eben so wichtig, das rauszuheben. Und hat auch, ich weiß nicht, bestimmt 10-mal gesagt, erzähl deinen Freunden, Familie und alle Leute, die du triffst unterwegs, dass wir keine wilden Männer sind. Wir freuen uns über jeden Besucher und. Und deswegen habe ich halt da eine kurze Story zugeschrieben, weil
Ja,
das, wie gesagt, ich fand es halt toll.
ja, also ich bin auch auf der Suche nach meinem nach einem meiner nächsten Radreiseziele dann, ne? Also wenn man wieder mal so ein bisschen mehr die Welt entdecken kann. Da steht auf jeden Fall Serbien, Kroatien, Makedonien, also Nordmakedonien heißt ja jetzt, ne? Sehr oben auf der Liste, Slowenien, so, also das, so diese Ecke, das interessiert mich, die ehemaligen jugoslawischen Staaten. Deswegen bin ich so hellhörig geworden. Ich habe schon mal, ich habe jetzt, wie sag mal, geluschert, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich habe schon mal so ein bisschen vorgeschaut. Also jetzt müssen wir mal weiterfahren, weil du kommst gleich in eine Ecke, in der ich auch war, und da wollte ich von dir ganz viel wissen. Also Serbien, dann, wie ging es weiter?
Von Serbien bin ich in Kosovo rüber. Und dann ja auch Nordmazedonien, quasi so die Route, die du gerade angesprochen hast. Und dann nach Griechenland, zum Norden von Griechenland, nach Thessaloniki. Ja, und dann bin ich quasi hart abgebogen Richtung Osten, Türkei, quer durch die Türkei, Georgien, Armenien und dann ging es
Genau.
halt Iran.
Genau, deshalb, also Türkei, lass mal kurz darüber sprechen. Du bist dann
Gerne.
quasi am Meer entlang gefahren. Oben, also im Norden sozusagen.
Teils, ja. Also ich bin quasi auf dem direkten Weg von Thessaloniki nach Istanbul gefahren. Also für diejenigen, die das vorhaben, sollten sich bewusst sein, dass da ziemlich heftiger Gegenwind herrscht. Also vom Schwarzen Meer her pustet immer, also quasi von Nordosten her immer ein Wind dir
Ah,
ins
okay,
Gesicht. Also das war mir vorher nicht bewusst. Aber ich habe es halt am eigenen Leib erleben dürfen. Und von Istanbul bin ich nach Ankara. Ich bin von Ankara nämlich einmal zwischenzeitlich nach Hause, nach Deutschland geflogen, weil zur Hochzeit von meinem älteren Bruder. Also habe ich quasi eine Woche Heimaturlaub gemacht, habe meine Sachen in Ankara gelassen und dann nach einer Woche wieder zurück. Und dann bin ich erstmal noch nach Kappadokien geradelt. So
Ist schön, ne?
Klassiker, sag ich mal, das ist unglaublich schön. Also es ist schon, kann ich auch
Ja.
nur empfehlen.
Ich habe das,
Also das ist.
ich muss leider sagen, ich habe das damals, wann war ich denn, 1998, versehentlich gemacht. Also deswegen, bist du auch in Troja vorbeigefahren? Also auf dem Weg nach Ankara?
Nee, bin ich
Nee,
nicht, ne?
also so quer durch, genau. Und dann kommt man ja, fährt man
Genau.
durch, kommt halt durch Gebirge, dann ist man auf einmal in Kappadokien. Ich hab das nicht geschnallt. Ich habe irgendwann gedacht, so, ja, das sieht ja, guck mal hier, Schlummfelsen haben wir das damals genannt. Guck mal, das ist ja interessant hier. Und dann kamen auf einmal viele Reisebusse und dann diese Ballons. Ne? Das scheint so ein Ding zu sein. Irgendwie scheint Ballonfahrten und Kappadokien gehört irgendwie
Genau.
zusammen. Und das habe ich gar nicht geschnallt. Ich habe gedacht, das ist ja toll hier. Davon sollte man mal den Leuten erzählen, dass das so schön ist. Da müssten mal die Leute kommen. Und dann habe ich im Nachhinein mitgekriegt, ah, ja, ist ja Kappadokien. Aber ja. Erzähl mal, Kappadokien. Das ist wunderbar. Tipp, ne?
Ja, absolut. Also ich kann ich auch nur jedem, nicht nur Radreisen, jedem Reisen empfehlen, das mal zu besuchen, Zelt mitnehmen und irgendwo in irgendeinem Canyon die Nacht zu verbringen und dann morgens früh aufzustehen und sich das Spektakel mit diesen ganzen Ballons anzugucken. Also, es sind ja so viele Ballons, das ist schon echt sensationell. Also, ich wusste teilweise gar nicht, wo ich hingucken sollte, weil es so
Ja.
viele waren und das einfach so spektakulär war.
Ja.
Und das Beste ist natürlich, das kostet ja nichts. Du kannst da einfach dein Zelt aufstellen und
Ja.
ja, genießt einfach mal das Spektakel. Also das ist
Ja.
so, ich glaube, eine der Sachen, ja, der kostenlosen Sachen, die man auf so einer Reise machen kann, die wirklich sensationell sind, die man eigentlich nicht auslassen sollte, meiner Meinung nach.
Weil du es gerade gesagt hattest, Zelt. Du warst also, du hast vor allen Dingen im Zelt gepennt oder wie hast du das so gemacht?
Genau. Genau. Also bis zu dem Zeitpunkt, bis ich hier in Südostasien angekommen bin, habe ich eigentlich, boah, ich würde sagen, ja, bestimmt 70, 80% der Nächte im Zelt verbracht. Ja.
Wie viele Tage hat das gedauert von Flensburg bis nach Laos jetzt? Nur mal so kurz als Einschub.
Das waren 9, 9,5 Monate, so in
Ah,
dem
okay.
Dreh. Ja.
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 Na, ah, cool. Okay. Türkei. Da Wildzelten geht problemlos, oder? Also ein bisschen Kohlen,
Ja,
aber ja, ne? Die lassen.
gar kein Thema. Also einfach ab von der Straße. Also mir ist immer wichtig, dass ich mich ein bisschen verstecke, so dass ich mich sicher fühle. Und mir ist auch wichtig, dass es kann ja sein, dass es irgendwie ein Privatgrund ist, dass ich da niemanden auf den Schlips trete oder so. Ja, ich halte es dann immer so, spät ankommen, früh abhauen und alles sauber hinterlassen. So, und das funktioniert auch wunderbar. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist relativ easy.
Nach der Woche, wie empfandest du denn die Woche Deutschland nach, also nach dem Reisen, dann Ankara, dann fliegst du da zurück, Hochzeit und dann wieder zurück. Das ist ja, war das so ein Kultur, ich sage jetzt mal Schock, oder war das eine angenehme Abwechslung? Endlich mal wieder duschen und ein paar Sachen austauschen und so, oder wie war das für dich? Also du bist ja quasi zwischen den Welten und zwischen Leben, verschiedene Arten zu leben, so hin und her geschossen, ne?
Ja, also es war schon komisch. Also was gut war, war natürlich, dass ich ein paar Sachen austauschen konnte. Und es war auch schön, mich von Mutti verwöhnen zu lassen, jeden Tag leckeres Essen hingestellt zu bekommen. Das war natürlich klasse. Also es war aber komisch, als ich in den Flieger eingestiegen bin in Ankara und dann nach Hamburg geflogen bin. Der Flug dauert ja, ich weiß gar nicht, 4, 5 Stunden oder so, wo ich gedacht habe, ey, jetzt fliegst du hier in 5 Stunden nach Hamburg und du hast 2,5 Monate gebraucht, um nach Ankara zu kommen. Das war einfach so, diese zeitliche Relation hat sich sehr, sehr komisch angefühlt. Und ja, dann die Zeit zu Hause habe ich schon genossen. Also das war schon echt super. Ich konnte mich nochmal auch um einige Sachen kümmern, so administrative Art, die halt vor Abreise vielleicht liegen geblieben sind oder nicht so ganz hingehauen hatten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das war schon ganz gut. Aber dann wieder in die Türkei zu fliegen, das war komisch. Meine Mutti hatte mich dann wieder zum Flughafen gefahren. Und dann nochmal Tschüss zu sagen, das war schwieriger als ich 2,5 Monate vorher, also im Sommer, in Flensburg losgefahren bin. Also das war viel mehr ein bisschen schwieriger. Und ihr auch, das habe ich ihr angemerkt. Also, weil diesmal war halt nicht gewiss, wann wir uns das nächste Mal sehen. Also, dass ich die Woche zurückkomme für die Hochzeit für meinen Bruder, das war klar. Also das war ein No-Brainer für mich, das war eingeplant. Und ja, aber jetzt stand halt, okay, wirklich bis bald. So, ne?
Ja, und
Das war schon wirklich komisch.
es ist ja, glaube ich, schon ein bisschen länger als gedacht, so jetzt, ne?
Ja, absolut.
Na gut, also Ankara. Und dann bist du hoch nach Batumi gefahren oder
Genau.
Georgien?
Ja, ich bin dann genau, wie gesagt, von Ankara, Kappadokien und dann bin ich halt hoch ans Schwarze Meer Richtung Georgien, nach Batumi. Also quasi
Genau.
über Trabzon,
Ja,
dann
genau.
Schwarzmeerküste entlang. Ja.
Wie bist du in Georgien gefahren? Also wie fandest du Georgien? Ich frage, weil ich da schon mal rumgedüst bin und bin immer interessiert an anderer Meinung.
Ich fand Georgien sensationell. Also, als ich in Batumi angekommen bin, war ich erstmal sehr überrascht, also wie modern die Stadt ist. Also ich von Georgien oder generell vom Kaukasus hat man ja so dieses Post-Sowjet-Image irgendwie im Kopf. So alles irgendwie alte
Die
Platte und was
wilden
weiß
Männer
ich.
des Kaukasus.
Ja, genau, so ungefähr. Und da war ich ein paar Tage in Batumi, ein bisschen Zeit im Casino verbracht und so weiter. ist übrigens auch ein kleiner Travel-Hack. Für die Leute, die vielleicht irgendwann mal in Georgien sind oder in Batumi. Wenn man ins Casino geht und solange man spielt, wird man also kann man endlos am Buffet essen und trinken.
Ah,
So.
das ist ja gut. Braucht man
Und
da
ich habe
irgendeine
das dann. Nee,
Kleidung? Eine besondere Kleidung oder?
nee. Es gibt ja bestimmt in irgendwelchen fancy Casinos bestimmt, aber so in den normalen. Man kann so mal in kurzer Hose und T-Shirt reingehen. Man muss dann natürlich so den Mindestbeitrag spielen. Ich habe dann ein Casino gefunden, da war der Mindesteinsatz 20 €. Aber das habe ich dann über, weiß gar nicht, 4 Tage oder so gestreckt. So, aber
Ah, okay.
dementsprechend habe ich 4 Tage lang halt vom Buffet gelebt. So,
Ah.
und ich fand, das war ein ziemlich guter Deal. So,
Ja.
wenn man da Mittag und Abendessen, das war schon okay.
Ich dachte gerade, als Travel-Hack kommt, hey, geht ins Casino, spielt, gewinnt viel Geld, kauft euch ein Auto und fahrt schneller.
Das ist auch ein guter Hack, definitiv. Ja,
Aber das ist
definitiv.
tatsächlich nochmal ein guter Hinweis, dass man dort kostenlos essen kann oder Buffet haben kann für dann
Ja.
umgerechnet 5 € am Tag, wenn man es gut anstellt. Hast du
Genau.
einen Casino-Namen? Machen wir gleich mal Nägel mit Köpfen hier.
Boah, müsste ich in meinen Aufzeichnungen gucken. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr so parat.
Gut, also für einen Unkostenbeitrag von 50 € guckst du in deinen Aufzeichnungen gerne nach.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja,
Gut,
absolut.
siehst du, haben wir schon wieder ein Geschäftsmodell etabliert. Bist du dann
Super.
Von Batumi direkt nach Osten in die Berge gefahren, also durch den kleinen Kaukasus sozusagen, oder bist du weiter nach Norden und dann dort nochmal hoch in den Kaukasus, bevor du nach Tbilisi bist?
Also ich bin ein bisschen zickzack gefahren, muss man sagen. Ich wollte, ja, ich bin erstmal ein bisschen Richtung Norden, Richtung Okatse heißt die Gegend. Da ist so ein Okatse Canyon und ein Okatse Waterfall. Ja, den Canyon habe ich gesehen, aber den Waterfall nicht mehr. Da habe ich aufgegeben, das war mir zu steil.
Ja, ist
Da habe ich
unglaublich
gesagt,
da,
nee,
ne?
komm. Oh, das ist echt krass. Also das sind wirklich Steigungen. Wenn man dann halt wirklich auch noch 30 Kilo Gepäck am Fahrrad hat, dann ist das schon,
Ja.
ja, ist schon echt hart.
Ja,
So,
ja.
deswegen habe ich den Canyon umso mehr genossen, aber den Wasserfall halt ausgelassen. Ja, und von da aus ein bisschen zickzack gefahren. Was eine andere Sache, die ich sehen wollte, war die Katski-Säule. Das ist so ein ganz kleines, ist ein Haus von einem Mönch auf so einem ganz schmalen Felsen. Also sieht völlig verrückt aus. Also das ist so ein Felsen, sieht aus wie so ein Turm. Ich glaube, weiß nicht, das ist vielleicht 5 mal 5 Meter. So, und oben
Okay.
drauf, auf diesen 5 mal 5 Metern, in 50 Meter Höhe, steht ein kleines Haus, wo halt so ein Mönch lebt.
Immer
So.
noch?
Immer noch, ja. Es sieht echt verrückt aus. Drumherum ist auch noch das Kloster, also unten denn.
Ja. Ah, okay.
Also wenn man Glück hat, kann man den Mönch sogar treffen. Ich hatte das Glück leider nicht.
Und da kommt er immer mit
Aber.
so einem Seil oder weiß ich was, Seiltreppe
Ja.
dann hoch und runter, oder?
Ja, genau. Das ist so eine Leiter außen dran, aber seine Verpflegung, die hat er dafür, also so einen Seilzug, dass er dann seine Lebensmittel irgendwie hochkurbelt. Also das ist schon, das
Wo
wollte ich
bist
halt
du?
unbedingt sehen. Schreibt das am besten. Das ist so zentral, nördlich, ja, Norden, zentral gelegen.
Okay, okay.
Katski-Säule. Ja.
Katzkiesel, ah, okay. Also
Also,
Richtung russischer Grenze sozusagen.
ja, genau.
Interessant, ja,
Also es
das
ist
habe ich
wirklich
noch gar nichts
interessant.
gehört. Ah, okay.
Ja, ich hatte das zufällig mal in einer Doku gesehen. Von Levison Wood, kennst du möglicherweise auch. Der halt ja, durch diese Region gelaufen ist. Der läuft ja überall, der läuft ja um die ganze Welt. Und in der Doku ist er halt durch diese Region gelaufen, bis in den Iran. Und das, so bin ich halt darauf gestoßen. Und ich fand es irgendwie interessant. Ich fand das, irgendwie, das wollte ich dann halt auch mal selbst mit eigenen Augen sehen.
Ah, okay, cool. Und dann Tbilisi.
Gori vorher.
Ja,
weil, natürlich. Das, genau. Also, was ein skurriler Ort.
Ja,
absolut. Also, ich habe mir dann so, also einfach so dieser Gedanke, dass da wirklich noch das Geburtshaus von Stalin steht, Stalin-Statue davor, daneben ist noch ein Museum.
Finden die auch alle gut, ne? Also das ist
hier, ja, finden die super, ja.
Also, und dieser Eisenbahnwagen, ne? Dieser Waggon, der steht doch da noch rum, ne?
Genau, das steht da auch noch direkt daneben, wo ich dann immer gedacht habe, also auch einfach dieser Gedanke, wenn man das mal halt ummünzen würde auf deutsche Geschichte, wenn man sich mal vorstellen würde, in Österreich würde, in Braunau würde noch ein Hitlerhaus stehen. So, das fand ich schon irgendwie skurril, so dieser Gedanke
eine einfach. Eine Hitlerstatue.
Ne? Genau, ja, genau.
Ja, ist schon merkwürdig, also, das stimmt.
Warst du aber das Museum ist dann halt, nee, das, ich fand das einfach zu skurril und ich fand einfach irgendwie, wollte ich das denn nicht.
Ja, ging mir ähnlich. Ich habe das auch, also das obligatorische Foto, ne, Fahrrad an Stalin sozusagen.
Genau.
Und dann hatte ich gedacht, gehst du da jetzt rein oder nicht? Aber das war dann irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte nicht Teil dieses Kultes werden. Es war auch ein ganz komisches Gefühl. Obwohl ich es natürlich schon war in dem Moment, als ich das Foto gemacht habe. Aber
genau.
Es stehen ja auch so noch ganz viele Büsten, ne? So ab und zu mal in den Dörfern. Da hast du doch immer so eine Stalin-Gedächtnisecke. So, das fand ich immer ganz
interessant. Ja, genau. Ja, das sieht man häufiger, das stimmt. So in den kleineren Ortschaften. Ja. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber das ist dann für mich halt auch so ein Zeichen dafür, wie es so schön heißt, der Gewinner schreibt die Geschichte.
Ja.
Also,
allerdings.
Und dementsprechend verhält sich das dann halt auch, dass die Leute das gut finden.
Ja, klar. Ja. Beria war ja, glaube ich, auch, also sein Geheimdienstchef war ja auch Georgier, ne? Soweit ich das weiß.
Oder? Kann sein, ja.
Hat er seine Gang da aufgebaut.
Ja.
Und dann von dort aus warst du auch nochmal in dieser Klosterstadt? Ich weiß nicht, es ist die alte Hauptstadt von Georgien, die liegt nördlich von Tiflis, also 40 Kilometer oder so. Und da ist ein Flusskreuz. So.
Ach so, ich habe davon gelesen, aber ich habe da jetzt keinen Stopp gemacht. Ja. Von da aus wollte ich eigentlich nur noch direkt nach Tiflis, um mir mein Iran-Visum abzuholen. Das war so meine Mission dazu.
Ah, super. Okay. Ach, das konntest du dort dann einfach so machen. Das war dann kein Problem.
Genau. Ja, das hatte ich online beantragt, das Visum. Beim zweiten Versuch hat es dann auch geklappt. Okay. Und ich habe es mir dann halt zur iranischen Botschaft in Tiflis schicken lassen.
Ah, cool. Und dann habe ich gesehen, bist du von dort aus nach Armenien gefahren.
Ja.
Das ist ja, oh, hast du nicht genug von den Bergen gehabt, ne?
Oh Mann, also eine Sache habe ich gelernt, ich bin kein Bergmensch. Ich meine, ich komme aus Flensburg, ne? Ich komme vom platten Land.
Na gut, wir haben mehr Gegenwind, das sind unsere Berge.
Ja, das stimmt auch. Ja, also das Stück von Tiflis bis nach Jerewan, also der armenischen Hauptstadt, ist bergig, aber ist gut machbar. Also, aber dann die andere Hälfte von Jerewan bis zur Grenze zum Iran, da habe ich echt gelitten. Also, denn zudem hat dann auch der Winter eingesetzt. Also, es wurde dann halt auch schlagartig richtig kalt. Also, zuvor hatte ich noch Temperaturen bis 20 Grad. Das war dann, jetzt kurz überlegen, bin nach Armenien Ende Oktober gekommen.
Ja,
ist frisch. Und dann bis in den November rein. Ich bin dann so Mitte November in Iran. Also ich war so 2-3 Wochen in Armenien. Genau. Die erste Woche war, wie gesagt, gut. Da hatte ich noch Temperaturen bis 20 Grad. Auch in Georgien hatte ich Glück. Also da hatte ich wirklich noch so einen goldenen Oktober erwischt. Das hat sich dann noch in Armenien ein bisschen mit reingezogen. Aber dann ab Jerewan, es wurde so kalt. Ja. Also das war echt.
Hattest du diese Monate so geplant? Oder war das, also gesagt, okay, es passiert, wie es passiert?
Ja, es passiert, wie es passiert, trifft es ganz gut. Also ich hatte ursprünglich gar nicht Georgien und Armenien so auf der Rechnung. Also mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich quer durch die Türkei direkt in Iran. Aber irgendwie, das war einfach so eine spontane Idee, als ich so ja, in der Türkei unterwegs war, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt bist du schon. Wir waren zwar noch 1000 Kilometer entfernt oder so, aber ich war ja irgendwie in der Gegend. Da habe ich gedacht, nimmst du mal mit. So, und ja, dementsprechend habe ich dann quasi da so diesen kleinen Umweg gemacht.
War der Grenzübertritt nach dem Iran, war der einfach oder haben sie dich da mächtig
Ja.
auseinandergenommen?
Nee, das ist super einfach. Also gar keine Probleme. Ich bin einfach ja, in Armenien. Ausreise durchgewunken quasi auf der iranischen Seite. Da musste ich, weiß nicht, ich glaube, ich musste mein Fahrrad da einmal nur auf so ein Fließband legen, so dass es einmal durch den Scanner ging, so meine Taschen. Und ja, ich hatte ja mein Visum, hatte ich ja parat und wurde super freundlich empfangen. Also der Grenzbeamte war super nett und als ich am Schalter stand, hat er auch nur gesagt, Welcome to Iran. So, also die Leute, das muss man auch mal hervorheben. Also die Iraner, das ist ein unglaublich gastfreundschaftliches Volk. Und die freuen sich unfassbar, wenn Menschen, vor allem aus der westlichen Welt, dahin kommen. Und halt nicht diese Vorurteile weiter hegen und pflegen und halt einfach mal kommen und sich das Land angucken. Also das finden die toll. Also das ist echt.
Ja, also ich habe bislang nur Positives gehört. Iran. Also ist auch noch auf meiner Liste, definitiv. Von allen nur Positives. Also muss ich, jetzt wo du es jetzt noch sagst, jetzt glaube ich es wirklich. Ja, das war ja schon immer früher auch schon so Iran total klasse.
Ja, absolut. Also ich hatte ursprünglich ein einmonatiges Visum, aber mir hat es halt richtig gut gefallen und ich habe es dann halt nochmal um einen Monat verlängert, sodass ich halt 2 Monate da unterwegs war.
Erzähl mal,
Und
wo
das
bist
will
du
ich
da
nicht
so
missen.
rumgekurvt?
Also ich bin ja vom Norden her gekommen und die erste größere Stadt, in die ich dann gekommen bin, war Tabriz, so im Nordwesten von Iran. Das war auch ganz kurios. Als ich der Tag, an dem ich, nee, der zweite Tag, nachdem ich eingereist bin im Iran, war das Internet auf einmal aus. Ich habe das nicht gecheckt, was los ist. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass die Regierung flächendeckend im ganzen Land das Internet abgeschaltet hatte, weil die Menschen sich erdreistet haben, gegen die Regierung zu demonstrieren, weil sie den Benzinpreis erhöht haben.
Ja,
So,
stimmt,
ne?
da gab es ja so
So.
viele Proteste.
Genau. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich eingereist, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, weil ich war, ja, habe mich da jetzt nicht so groß
Informiert drüber.
informiert. Ja, ich habe die Nachrichten jetzt nicht wirklich verfolgt zu dem Zeitpunkt. Ich war einfach so fokussiert, irgendwie aus Armenien, aus der Kälte rauszukommen. Also das war so mein Gedanke, wirklich den ganzen Tag, so mein Antrieb, so fahr Richtung Süden, je weiter Süden, desto wärmer. So, und das war so der einzige Gedanke, an dem ich mich die ganze Zeit festgehalten habe. Ja, und dann, wie gesagt, war da auf einmal das Internet aus. Und ja, und auf einmal fragen mich Leute auf der Straße, was ich da mache. Und ich sage so, ja, wie, was ich hier mache? Urlaub. So, ne? Ich will dein Land besuchen. Und sie so, ja, ist gerade ganz schlechtes Timing. Und dann wurde mir erstmal erklärt, was überhaupt los ist. Also das war schon echt kurios. Und ich hatte in der Türkei hatte ich jemanden getroffen in Istanbul und die hatte mich eingeladen in Teheran, wo sie lebt, ja, zu übernachten, wenn ich dann da hinkommen sollte bei ihr und ihrer Familie. So, und als ich angekommen bin, habe ich ihr natürlich auch eine Nachricht zukommen lassen, gesagt, hey, ich bin jetzt im Iran und Teheran vermutlich so in der Woche oder so, aber ich würde mich nochmal melden, so, ne, damit ich dann auch damit klar weiß, welcher Tag und wo ich überhaupt hinkommen muss, so, ne, wo wohnst du denn überhaupt? Ich hatte keine Adresse, ich hatte nur eine Telefonnummer. So, und Ja, und wie das heutzutage ist, läuft ja alles über Internet, irgendwie WhatsApp und so weiter. Ja, und dann auf einmal konnte ich sie gar nicht mehr kontaktieren. Ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte. So, aber ja. Aber auch das habe ich hingekriegt, auch mit der Hilfe der Einheimischen, wo die gesagt haben, ach, du hast eine Telefonnummer, ja, dann benutze einfach mein Handy. So, hier, ne, kannst, oder hier einfach über Landline, über Festnetz, einfach mal, gar kein Thema.
Und dann, Tabriz ist ja auch so Erdbeben gebeutelt gewesen, kann das sein? Hast du da irgendwas?
Ja, gesehen, ich glaube, in der jüngeren Vergangenheit war da was, aber jetzt nicht in dem Zeitraum, als ich da unterwegs war.
Ist denn dein Plan aufgegangen, in wärmere Gefilde zu gelangen? Weil, soweit ich weiß, ist ja auch noch der Norden Irans im Winter durchaus Winter, ne?
Ja, das war mir überhaupt nicht bewusst.
Also, okay. Ja. Also, so lernt man halt Geografie, ne? Auf die harte
Tour. Ja, absolut. Ich habe es definitiv auf die harte Tour gelernt. Ich habe einfach nur gedacht, ja Mensch, ist doch Süden. Ne? Bin, mein Gedankengang war immer so, der Sonne hinterher. So. Ja. Und auch von den Monaten. Deswegen bin ich ja auch im Sommer in Deutschland gestartet und dann, so, das war so ein bisschen meine Idee, so dass ich dann halt mir nicht groß Sorgen machen muss um Kälte, Winter und so weiter.
Ist ja warm, ne?
Aber das hat mich das ein oder andere Mal halt eingeholt. Und unter anderem auch im Norden vom Iran. Ja, das war dann nach wie vor kalt, aber es war dann nicht mehr ganz so kalt wie in Armenien. Also es war dann nachts wenigstens schon wieder, naja, vielleicht so um die 5 Grad. So, das ist kalt, aber wenn man dann vorher in Armenien irgendwo im Zelt in den Bergen geschlafen hat, wo es dann halt Minusgrade nachts waren und wenn man dann morgens aufwacht, alle Wasservorräte sind gefroren, das ist dann irgendwie nicht so cool.
Nee, absolut nicht. Oh ja. Gott. Und dann aber, du bist nach Tiflis, dann konntest du dort pennen bei der, also die hast du ja dann erreicht, ne? Da die
in Teheran, genau.
In Teheran, ja, genau. Tiflis, ja, Teheran. Genau. Und dann sagtest du, du hast verlängert noch um einen Monat, das heißt, du bist da so ein bisschen im Land noch rumgefahren.
Genau, also ich bin dann von, jetzt wollte ich auch fast Tiflis sagen, von Teheran Richtung Süden, über Kaschan, Isfahan.
Isfahan muss schön sein.
Ist sensationell. Also Isfahan ist, glaube ich, so mit Yas zusammen, wo ich nach Isfahan hingefahren bin, so meine zwei Favorites im Iran. Also das kann ich auch nur empfehlen. Also in Isfahan gibt es so einen riesigen Marktplatz, einen riesigen Bazar, den es schon, ich weiß nicht, vielleicht wie viel, 100 oder vielleicht 1000 Jahren schon gibt. Mhm. Und das hat einfach wirklich eine unglaubliche Atmosphäre. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen, der die Möglichkeit hat, mal im Iran zu reisen, das sich anzuschauen. Einfach mal über den Bazar zu spazieren. So viele kleine Workshops, wo sie wirklich noch so Sachen von Hand herstellen, ob es jetzt Kupferware ist, aus Holz oder Töpferware und. Also wirklich richtig tolle Sachen. Und wo ich dann auch gesehen habe, Wahnsinn, also es gibt im Iran auch wirklich sehr, sehr viele handwerklich geschickte Menschen, sehr talentierte Menschen. Also das hat mich schon wirklich fasziniert, das muss man sagen.
Weil du gerade sagtest, für alle, die auch mal in den Iran kommen, kurze Rolle rückwärts, du hattest gesagt, du hast zweimal das Visum beantragen müssen. Was war denn der?
Genau.
Beim ersten Mal haben sie einfach gesagt, keine Lust oder?
Das erste Mal habe ich es online direkt über der iranische Immigration beantragt. Und was man halt angeben muss, wenn man ein Touristenvisum beantragt, ist halt so ein Itinerary. Also man muss wirklich sagen, okay, ich bin an dem und dem Ort, in dem und dem Hotel von Zeitpunkt X bis Y. So hatte ich ja in dem Sinne nicht. So, und ich war halt ganz ehrlich, ich habe einfach geschrieben, ja, grob die und die Orte, ich fahre halt mit dem Fahrrad durchs Land. So, ich nehme an, das war so ausschlaggebend, dass sie es halt abgelehnt haben. So, und dann beim zweiten Mal, da habe ich mich dann halt auch informiert über irgendwelche Radfahrerforen, habe ich dann Kontakt bekommen zu einer Visa-Agentur, die im Iran sitzt. Und dann habe ich das über diese Agentur gemacht und dann hatte ich das Visum auch innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Tagen oder so.
Ah, super, okay. Was hat das gekostet, wenn ich fragen darf, das Visum?
Das Erstvisum hat gekostet, da muss ich überlegen, 20, 30 Euro so in dem Dreh, genau, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann für die Agentur musste ich dann auch nochmal 30 Euro bezahlen.
Okay, das ist doch.
Das war schon okay. Ja, so, ja. Aber wenn man dann erstmal im Land drin ist, die Visumverlängerung, die kostet fast nichts. Also die hat mich umgerechnet, weiß ich gar nicht, 2-3 Euro gekostet.
Ja. Kannst du auch eine Polizeistation dann machen, oder? Also gehst hin, sagst hier, bitte einmal verlängern.
Das weiß ich nicht. Also ich war richtig beim Immigration Office in Isfahan, glaube ich.
Okay, gut. Ah ja, gut, okay. Isfahan, da waren wir. Genau. Und du wolltest ja dann weiter in den Oman, ne? Also von dem Iran
in
den Oman. Wo gehen da die, mit der Fähre nehme ich an, ne? So.
Genau.
Wo geht die?
Ja, ich bin von Isfahan, bin ich dann halt noch ein bisschen zickzack quasi, wie ich schon sagte, nach Yazd, und dann nach Shiraz. Oder von Shiraz bin ich in Süden nach Bandar Abbas. Das ist eine Hafenstadt am Persischen Golf im Süden. Mhm. Und da geht eine Fähre. Also es gibt auch jede Menge so Tourbüros, hier so Reisebüros in der Stadt, wo man ganz einfach ein Ticket kaufen kann. Und ja, da auch nochmal ein Tipp. Also wenn man diese Überfahrt macht, kauft bloß das Ticket mit Kabine, also mit Koje. Also ich war zu geizig dafür, diese extra, weiß ich nicht, lass es 5 Euro oder so auszugeben. Aber diese Überfahrt, die geht halt die ganze Nacht. So, ja. Also man ist ja wirklich 12 Stunden auf Wasser. So. Und dementsprechend habe ich mich dann auf irgendwelche Bänke da im Bordrestaurant reingequetscht. Das war jetzt nicht besonders bequem. So, also diese 5 Euro, um einfach in einer vernünftigen Koje schlafen zu können, sind gut investiert. Mhm. Also ich hatte in Bandar Abbas hatte ich einen anderen deutschen Radreisenden getroffen. Und die haben uns dann zusammengetan und sind dann halt von da an zusammen geradelt. Und er hat halt mit Koje gebucht. Ja, er sah am nächsten Morgen sehr ausgeruht aus. Also im Gegensatz zu mir.
Ist das der Paddy? Paddy on a bicycle?
Ja, genau.
Okay. Gut. Da, weil ich habe das, hab das hier gerade parallel verfolgt. Ich hätte dich sowieso gefragt, wer dich dann, also hier gerade im Oman dann quasi begleitet hat.
Ja, das war ganz witzig. Wir haben uns quasi auf dem Weg zum Fähranleger getroffen. Mhm. Ich hatte noch irgendwo Mittag gegessen in einem Restaurant und ja, bin gerade rausgegangen und erst gerade reingegangen. Ach so. Und da dachte ich so, okay, also so viele Radfahrer trifft man nicht im Iran. Ja. Also bin ich direkt wieder rein und habe ihn angesprochen. Ja. Und er hat sich dann halt rausgestellt, dass er auch die gleiche Fähre nehmen wollte und halt auch in den Oman radeln wollte. Mhm. Ja, und dann haben wir uns halt zusammengetan, sind dann die nächsten, was waren das, 3-4 Wochen sind wir dann zusammengefahren. Das war sehr gut. Also ich war froh, auch mal nicht alleine fahren zu müssen. War auch mal schön.
Kamst du eigentlich mit dem allein oder kommst du mit dem Alleinreisen so weit zurecht? Weil ich glaube, dass viele da, also die gerne mal sowas machen möchten, aber dann doch vor diesem Alleinereisen zurückschrecken.
Ja, also ich persönlich komme damit gut klar. Also das ist definitiv eine Typfrage, denke ich. Mhm. Also wer sich unsicher ist, ja, dann würde ich einfach wieder empfehlen, wie ganz zu Anfang, mach einfach mal eine kleinere Tour und schau, wie es sich für dich anfühlt. Mhm. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, na, dann frag mal in deinem Freundesbekanntenkreis rum, ob jemand mitkommt. Oder es gibt ja auch Foren, wo sich Leute zusammentun. Oder wenn es halt auch nur für gewisse Abschnitte sind oder so.
Ja. Aber also, da denke ich immer, nee, da kaufst du dir Katze im Sack, ne? Also wenn du sagst, hallo, wer begleitet mich? Ich möchte eine Weltrumradlung machen. Wer möchte mit die nächsten 4 Jahre mitkommen? Und dann hast du da irgendjemanden an der Hacke, wo du schon nach 2 Kilometern denkst, oh Gott.
Kann sein. Ja, deswegen. Ich habe keine Probleme, alleine zu reisen und ich genieße das auch, muss ich sagen, also auch diese Freiheit und ja, ich muss keine Kompromisse eingehen, also wenn ich halt einen Umweg irgendwo hinfahren will oder auch einfach nochmal einen Ruhetag mehr einlegen will, muss ich mich halt nicht irgendwie rechtfertigen für, mach halt, wie es mir gefällt, also
und der
Ich glaube, wenn man wirklich das meiste aus so einer Reise raushaben will, dann sollte man alleine reisen. Ja. Verhält sich natürlich anders, wenn man jetzt irgendwie als Pärchen, irgendwie als wenn man verheiratet ist oder so. Klar.
Aber das sollte man vor der Hochzeit machen im Übrigen. Ich habe irgendwann mal gelesen, drum kämpfe, wer sich ewig bindet. Also man sollte das vorher machen, um zu gucken, ob man sich wirklich leiden kann, mal so auf so eine Radtour zu gehen. Und zwar nicht einfach so irgendwo jetzt Elbe lang, sondern mal so richtig mit, wo es mal kurz ans Limit geht, wo man dann auch sehen kann, was steckt tatsächlich in dem anderen und kann man zusammenleben. So. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man auch heiraten, so von mir aus.
Ja, bestimmt. Also man durchläuft ja so viele Höhen und Tiefen gemeinsam. Also wenn man das zusammen meistert, also ich glaube, dann hat man wirklich seinen Seelenverwandten gefunden, der mit einem wirklich durch dick und dünn geht. Also absolut. Also ich freue mich für jeden, der das wer so einen Partner oder Partnerin hat. Also da gibt's ja einige Paare, die unterwegs sind, die das ja schon auch seit mehreren Jahren machen, wo ich denke, man spult ab. Ja. Ich denke da zum Beispiel an die beiden von Rausgefahren.
Genau, Olga und Michael.
Genau. Die jetzt ja sogar noch Nachwuchs erwarten. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das dann bei denen verhält, wenn dann jetzt der Nachwuchs da ist. Also
ich finde das auch spannend.
Bin ich wirklich sehr neugierig.
Also einmal das nach Mexiko zu fliegen, um dann dort das Kind zu bekommen, das ist so, da zuckt der gesamte Wohlstandsbürger in mir zurück. Aber dann dachte ich mir, naja klar, also wenn das so ihr Leben ist und ihr Ding, dann sollten sie das so machen. So, ne?
Absolut, also, ja.
Ich finde das auch sehr interessant. Ja, also bei den beiden glaube ich, dass die waren sich auch schon vorher im Klaren darüber, dass das funktioniert. Es gibt natürlich auch noch so ein paar andere, die unterwegs sind oder wollen, ja, so, wo ich manchmal denke, das ist mir so ein bisschen zu viel Getöse, ja, darum, dass du jetzt eigentlich fahren willst und was du jetzt vorhast. Also, aber viele brauchen, glaube ich, auch dieses Getöse vorher als, sagen wir mal, als Animation, ja, als Bestätigung so. Und von daher finde ich das auch wiederum völlig in Ordnung. Jeder motiviert sich selber. So. Und wenn das halt ist, ich setze mich mit Instagram selbst unter Druck, okay, dann ist es halt so.
Ja, es kann definitiv hilfreich sein. Also für mich selbst war es auch hilfreich, mich selbst so ein bisschen unter Druck zu setzen, also dann auch keinen Rückzieher mehr zu machen, als ich dann wirklich diese Entscheidung getroffen habe, dann habe ich es wirklich meiner Familie, meinen Freunden und so weiter allen erzählt. Ja. So, ich gesagt, hier, das, dann und dann, das ist das Datum, ich mache das jetzt. So. Und dann, das war für mich auch nochmal so ein bisschen extra Motivation, dann auch wirklich keinen Rückzieher zu machen. Also, ja. Und man will sich ja auch irgendwie nicht selbst lächerlich machen in dem Moment.
Ich beobachte das gerade so ein bisschen, ne, und so die erste Reaktion, die man dann immer hat, ist, ja, die hauen hier schon voll auf die Kacke und sind noch nicht mal einen Kilometer gefahren, so, aber wenn man es halt mal andersrum sieht, als, okay, jeder motiviert sich selber, ne, der eine erzählt seiner Familie und seinem direkten Umfeld, die anderen erzählen es der ganzen Welt und das ist auch völlig okay so. Das fand ich ganz spannend. So, aber jetzt ist ja zumindest deine Rechnung aufgegangen mit dem immer nach Süden, dann wird's warm, jetzt bist du im Oman.
Absolut, ja. Genau, da war schön warm.
da war es gleich wieder zu warm, oder? Was war da jetzt? Ja. Dezember? Da ist doch die Reisezeit da, ne? Da ist doch, kommen Sie, es sind 40 Grad.
Genau, ich bin dann ja, also die Fähre, die von Bandar Abbas geht, die landet dann in Sharjah. Das ist östlich von Dubai. Ich glaube, es sind so 40 Kilometer oder so. Und ja, dann bin ich erstmal nach Dubai, habe da einen Freund besucht. War eine Woche in Dubai. Ja, und dann sind Patrick und ich halt gemeinsam in Oman gefahren. Und ja, das war wirklich schön warm. Also, das waren dann jeden Tag so 40 Grad. Ja. Was man dazu aber sagen muss, diese 40 Grad für mich jetzt lässt sich gut aushalten, weil es so eine trockene Hitze ist. Ja. Also hier in Südostasien, wo dann noch so eine hohe Luftfeuchtigkeit ist von 80-90% teilweise und auch 40 Grad, das ist ekliger. Also so eine trockene Hitze ist für mich und was ich höre von anderen, also für viele einfacher zu vertragen. Ja. Und dementsprechend bin ich eigentlich, ich mag auch gerne Wüsten, muss ich sagen. Wüsten sind so schön einfach. Also, solange du halt Wasser und Proviant dabei hast, dann Wüsten einfach. Das ist halt.
Ja, unter den Voraussetzungen okay.
Ja, ja.
Oman muss doch ein wunderschönes Land sein. Und gut zum Radfahren?
Also, es ist nicht, abgesehen jetzt von Maskat, von der Hauptstadt, ist da jetzt auch nicht besonders viel Verkehr. Dementsprechend kann man da auch relativ bedenkenlos auf den Straßen Radfahren. Die Autofahrer, also ich habe die auch als sehr, sehr rücksichtsvoll wahrgenommen. Hm. Also das fand ich, also das kann man schon sagen. Also
sehr wohlhabend alles, oder?
Ja, also von den Einheimischen, ja. Die haben ja auch viel Einwanderung so aus Indien, Bangladesch und so. Das ist nicht so wohlhabend. Also das ist, ich würde jetzt nicht sagen Sklaverei, aber nicht so weit weg davon, muss man sagen. Was ich gelernt habe im Oman übrigens, dass Oman das letzte Land auf der Erde war, das Sklaverei überhaupt abgeschafft hat. Erst in den 70ern.
Okay.
So. Das war mir gar nicht so bewusst.
Nee.
So. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass das auch so diese Mentalität trotzdem noch so ein bisschen da ist, dass gerade wenn dann so die Einwanderer, sagen wir mal aus Bangladesch, die dann ja eher die einfachen Jobs machen, was weiß ich, als Kellner oder Tellerwäscher oder Gärtner, die solche Jobs machen. Also was man sehr oft sieht, dass dann die Einheimischen dann mit ihrem SUV da am Lokal ranstoppen, natürlich voll klimatisiert, und dann hupen die einfach nur und erwarten, dass dann derjenige rauskommt, die Bestellung aufnimmt und dann halt die Bestellung ans Auto bringt. So.
Das kann ich ja mal hier probieren. Ich fahre einfach vor das McDonald's und hup einfach mal. Mal sehen, was passiert.
Genau. So, also ich weiß nicht, ob das noch irgendwie so Nachwehen von diesem
oder Service
von der Sklaverei ist. Ja. Aber so hat es sich für mich ein bisschen angefühlt.
Ja.
So habe ich es zumindest ein bisschen wahrgenommen.
Ja, aber das scheint ohnehin, also es ist jetzt natürlich hier bei uns gerade auch sehr stark in den Medien mit Katar, ne, so die, also das ist moderne Sklaverei, ne, also das ist klar, kriegen sie da irgendwie Geld, aber das ist ja wohl auch lächerlich, auch die Art der Unterbringung ist, muss wohl grausam sein und,
Ja, wir hatten einmal die Möglichkeit, das war noch in den Emiraten, also kurz vor dem Oman, das ist übrigens auch total skurril. Gefühlt sind die Emirate komplett eingezäunt. Also man fährt durch die Wüste und da sind überall Zäune. Mhm. So, weil das halt Privatland ist von irgendwelchen wohlhabenden Menschen, irgendwelchen Scheichs und so weiter, die da ihre privaten Farmen haben. So, wir hatten dann die Möglichkeit, auf so eine Farm raufzukommen, um unsere Wasservorräte aufzufüllen. Und die Jungs, die da am, also die Pförtner, das waren halt auch, die kamen nicht aus Bangladesch, ich glaube, die kamen aus Bhutan oder so. Daneben halt die Ecke, ne?
Ja.
Und da hatten wir dann die Möglichkeit mal zu sehen, kurz, wie die halt da leben, in dieser kleinen Hütte, quasi in dieser Pförtnerhütte. Also das ist,
Also ist ja ich sag mal,
von unserem Verständnis her, ja genau, die leben da. Und das jahrelang. Also viele leben da wirklich 5, 6, 7 Jahre lang, bevor sie dann überhaupt mal wieder zurückkommen zu ihrer Familie. Also das ist schon echt von unserem Verständnis, vom Werteverständnis, auch Menschenrechte und Ethik, Moralik und so weiter, ganz weit entfernt, muss man ganz klar sagen. Andererseits, für viele Menschen, die diese Jobs halt annehmen, ist das halt die große Chance, überhaupt irgendwie ein Einkommen zu generieren, um die Familie denn in irgendeinem anderen Teil der Welt überhaupt durchzukriegen, genau. Also es ist wirklich sehr kontrovers, also das muss man schon sagen.
Siehst du dich unterwegs eher als Beobachter oder ich stelle mal die Frage andersrum. Also ich höre das recht oft, wenn man so ein bisschen erzählt, ja, man war da und dort und hat sich das angeguckt und so weiter, dass einem dann auch Verantwortung quasi zukommt, ne? Also jetzt bist du da, du hast das gesehen, jetzt entsteht ja eigentlich daraus auch Verantwortung. Wird das an dich, also wie nimmst du das wahr? Nimmst du sowas an? Sagst du ja, also mit dem Wissen jetzt um diese Missstände, mit dem Erleben dieser Missstände, muss ich irgendwie umgehen? Will ich auch irgendwie umgehen? Oder siehst du dich eher als Beobachter? Also ich sehe mich eher als Beobachter, ja, ich gucke mir das an, ich dokumentiere das, ich nehme das mit, ich erzähle das, aber ich leite jetzt daraus jetzt nicht direkt für mich irgendwelche Maßnahmen ab, sozusagen.
Ja, dann würde ich mich auch eher in diese Beobachterrolle sehen. Wie gesagt, also ich nehme das dann halt wahr und dokumentiere das für mich in irgendeiner Art und Weise, wenn es halt nur Tagebuch ist. aber teile diese Eindrücke halt auch, so wie jetzt. So, dass es, dass er überhaupt, um irgendwie Bewusstsein zu schaffen. Ich denke, das ist eigentlich schon der erste Schritt. Also in dem Sinne, das ist ja schon eine Art von Initiative, indem man halt einfach aufklärt und versucht, das zu teilen und Bewusstsein zu schaffen. Ja. Weil wie ich gerade eben schon sagte, es ist einfach so kontrovers. Da gibt es ja auch, weiß ich nicht, es ist auch oftmals einfach zu sagen, da musste man doch dies, das und das machen. Es sind halt andere Kulturen, es sind halt andere Umstände, auch wo letztendlich jetzt der Immigrant herkommt, wie ich schon sagte. Andersrum ist es für diesen Immigranten halt so diese Once-in-a-Lifetime-Chance, ein Einkommen zu generieren, um seine Familie durchzubringen. So, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. So, die Alternative wäre halt, er würde in seinem Heimatland bleiben und die Familie würde vielleicht nicht durchkommen. So, deswegen ist es halt so unfassbar
komplex.
Ja, komplex. So, da gibt's halt keine einfache Antwort. So, und ich sag immer für mich, ich bin auch nur ein einfacher Mensch, so, ich werde wahrscheinlich nicht die Welt verändern, aber ich kann zumindest meine Eindrücke und meine Erfahrungen teilen und vielleicht schnappt das jemand auf und vielleicht ist dieser jemand derjenige, der die Welt verändert, weiß ich nicht, oder vielleicht kommt man irgendwie zusammen und vielleicht ergibt sich was daraus, weiß ich nicht, aber ich sehe mich jetzt nicht in der Rolle, dass ich jetzt das sehe und unmittelbar okay, ich muss ja jetzt irgendwie was machen, um diese Situation zu verändern, verbessern, wie auch immer. Also daher eher Beobachter.
Oman-Fahrrad, wo bist du da jetzt lang gefahren? Ist ja harter Bruch, aber irgendwie sonst, sonst schaffen wir es nicht. Jetzt, nachdem du noch die letzten Hoffnungen vieler Menschen zerstört hast, dass sie auch ausschlaggebend sind und dass sie das Schicksal beeinflussen können, wo bist du ihr seid von Maskat dann, wie seid ihr da so rumgefahren? Weil das ist ja, Oman ist ja letztendlich Wasser, Saudi-Arabien, Jemen. Also du kommst nicht raus aus der Nummer, ne? So, außer wieder rüber in Iran.
Genau. Also das ist tatsächlich dann so, wenn man sich mal die Karte wirklich anguckt, ist eine Sackgasse im Prinzip. Deswegen habe ich mir dann einen Flug nach Vietnam gebucht und der Patrick, der wollte halt nur bis in den Oman fahren und dann zurück nach Deutschland. Das war so seine Mission. Und dann hatten wir noch gut 2 Wochen und dann sind wir, also bis mein Flug ging, und dann sind wir vom Oman quasi die Küste entlang runter bis nach Sur und dann noch quasi in diesen Südostzipfel, da ist so ein Turtle Beach. Also im Prinzip immer die Küste entlang, soweit es ging. Manchmal war die Küste dann halt auch Sackgasse, da mussten wir wieder zurück und über irgendwelche Berge rüber ächzen. Ja. Also die Umwege, die taten nicht gut, also mental.
Irgendwie müssen ja die Kilometer zusammenkommen.
Ja, wie ist ja auch egal letztendlich. Ja. Und dann sind wir halt da runtergefahren, da unten im Süden so eine kleine Schleife. Und dann bin ich letztendlich zurück nach Maskat, um meinen Flug zu kriegen. Und Patrick ist noch ein paar Tage geblieben und auch noch ein Stückchen rumgefahren, bis dann sein Flug ging.
Genau. Warum Vietnam bei dir und warum zum Beispiel nicht, also Pakistan verstehe ich, dass man das jetzt vielleicht eher umgeht momentan. Indien war das oder Sri Lanka, war das keine Option? Oder?
Ja, also ich habe mich informiert vorher oder einfach mal Eindrücke eingesammelt von anderen Radreisenden bezüglich Indien. Und die meisten... Ja, und die meisten hassen es. Also war zumindest mein Eindruck. Und viele haben mir gesagt, du hast in Indien einfach keine Privatsphäre. Egal, wo du dein Zelt aufstellst. Ja, das kann irgendwo außerhalb von dem Dorf sein. Am nächsten Morgen wird das ganze Dorf um dein Zelt rumstehen und wird jeden Schritt von dir beobachten, den du machst. Ja, die gucken dir sogar beim Pinkeln zu. Ja. So. Und also... Da kenne ich mich selbst gut genug, um zu sagen, da würde ich verrückt werden. Also da würde ich wirklich wahnsinnig werden und das wollte ich mir nicht antun. Und deswegen habe ich halt entschieden, so diesen Sprung zu machen über Indien hinweg und dann nach Vietnam.
Ja, nee, genau. Das stimmt auch. Also, das ist durchaus der Fall.
Ja, hast du das selbst überlebt?
Ja, aber du hast das tatsächlich so. Du baust das Zelt auf und dann stehen da schon 3 oder 4 und gucken sich das halt an. Ich finde das ja auch völlig nachvollziehbar. Ne? Da kommen halt
ja, klar.
So und dann so. Und am nächsten Morgen, also sie gehen auch nicht weg, ja, so, und am nächsten Morgen stehen dann halt 10 oder 15. Aber ich fand das immer ganz okay, ja. Weil so, wir können dann halt pennen, weil wir wussten, das sind ja Leute, die passen da auf, ja, so, oder sind halt da, die gucken sich das halt an, so. Und dann, klar, wenn ihr dann früh, ich habe dann auch gesagt, so, jetzt hier, ne, ich muss mal kurz pinkeln. Also, einfach aus Respekt, jetzt nicht mir gegenüber, sondern ihnen gegenüber, ich will den ja nicht da so, ne, und das war aber völlig in Ordnung. Und dann dann haben wir meistens heißes Wasser noch bekommen und dann ging es weiter. Mhm. So, aber was ganz gut ist, sind diese, wir haben das dann so Tracker-Unterkünfte genannt. Entlang der Straßen gibt es so eine, naja, Unterkunft ist vielleicht zu viel. Das ist einfach nur so eine Hütte. Da wird halt irgendwas gekocht und dann stehen da draußen so Pritschen aus Stroh. Und da kannst du dann, da zahlst du dann irgendwie ein paar Rupien und dann kannst du dort pennen und da lassen dich eigentlich in Ruhe, weil das völlig klar ist, okay, da, ne, also klar guckt dann immer mal einer, ah, okay, der Fahrrad interessant und so, aber da pennen halt die mit den Trucks unterwegs sind und die mal ein bisschen Ruhe brauchen, die hauen sich da mal hin für 3-4 Stunden und so. Und da haben wir gepennt, also damals hatte dann mein damaliger Mitfahrer Stefan, der hat Malaria bekommen, deswegen mussten wir da so ein bisschen warten an der Straße und so, aber bis die ersten Fieberschübe durch waren und bis dann das Mittel so ein bisschen angeschlagen hat. Aber das fand ich, also da haben sie einen dann, das fand ich in Ordnung. Aber ja, es ist dann irgendwann richtig, also irgendwann, du kannst ja auch so ein Zimmer nehmen, ne, aber auch nicht jedes. Es gibt halt nur bestimmt nur für Inder und dann aber nicht für Ausländer, die müssen wieder ein spezielle, damals war das zumindest so. Und da war dann tatsächlich Tür zu und das war dann, also das war dann auch zu viel. Ne, so, aber
ja.
Deswegen, also ich hatte das auch vorher gehört, wir sind über Nepal reingefahren und da kannten wir natürlich schon viele Menschen und so, da hatten wir uns dran gewöhnt, aber das ist dann nochmal eine Spur massiver. So, und da ist ja immer überall ganz viel.
Ja.
Aber daran muss man sich halt gewöhnen, ne? So auch an die, an die hygienischen Umstände und das, was mich halt vor allen Dingen mitgenommen hat, ähnlich wahrscheinlich wie dich dann da auch im Oman. Diese sozialen Unterschiede, ne? Also diese absoluten, diese krasse Armut, ja, die gar nichts haben. Und du fährst dadurch wie der Weihnachtsmann, ne? Weil für dich ist das keine Frage. Also, ja, du hast den deutschen Pass, du hast die Kohle, wenn auch nicht viel, aber du hast 3 Millionen mal mehr, als diese Menschen jemals in ihrem Leben haben werden, ja. Ja. Und das fand ich bedrückender damals.
Okay.
Gut, aber Vietnam, Hanoi. Da hast du dich aber auch wieder in was reingeritten, ne?
Ja, gut. Also Hanoi ist eine sehr interessante Stadt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Hanoi ist auch eine Bierfalle. Also an jeder Straßenecke kann man für, was sind das, 5.000 Dong, das sind ja, glaube ich, so 50 Cent oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man Bier kaufen. So, und ja, das Nachtleben in Hanoi ist auch nicht so ganz ohne. Ja. Also wenn man da nicht rechtzeitig den Absprung schafft, dann endet man wahrscheinlich als Alkoholleiche. Also das schon. Also selbst in meinem Hostel gab es jeden Abend 1 Stunde lang Freibier. So, das ist natürlich die Initialzündung, ist ja klar. Ja. Und naja.
Hast du dir dein Hostel auch nach einem Lonely Traveler ausgesucht?
Nee, ich habe das einfach.
Sind doch immer so Zeichen. So, wir sind empfohlen im Lonely Traveler sowieso 2007 und so. Und dann gehst du rein und dann sind nämlich genau die Leute da, die seit 5 Jahren hängen geblieben sind, weil es kostenlos Bier gab.
Ja, genau. Ja, das ist wirklich eine Falle. Nee, aber so habe ich es nicht ausgewählt. Ich habe einfach ganz klassisch über meine Hostel World App eins im Zentrum ausgewählt, das halt gute Reviews hatte. Ja. Und hatte mich dann, glaube ich, ursprünglich nur 2 oder 3 Nächte hatte ich gebucht, einfach um erstmal anzukommen und Fahrrad wieder zusammenzubauen und so weiter. Und war dann letztendlich eine Woche da. Also nach dem 4. oder 5. Abend 5.000 Dong Bier, habe ich auch gesagt, nee, jetzt einfach mal Abstinenz, ne? Tag runterkommen und dann hau ich hier ab.
Ja. So. Und da bist du zur Halong Bay gefahren, habe ich gesehen.
Ich bin erstmal in den Norden zur Hachang Loop. Oh mein Gott, also also Armenien war schon hart. Ja. Auf die Hachang Loop. Alter Schwede. Also das ist richtig anstrengend. Also es ist wunderschön. Also es ist wahrscheinlich eine der schönsten, also landschaftlich reizvollsten Gegenden, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Aber mit dem Fahrrad ist eine Herausforderung. Es ist machbar, definitiv machbar. Aber die Anstiege sind wirklich heftig. Also jedes Schild sagt immer 12% Steigung. Mein kleiner Fahrradcomputer hat dann oft gesagt, 14, 16% ja. Steigung. So, also da ist dann auch nicht mehr viel mit Hochradeln. Also ja. da schiebt man und ja. da ist man ganz schön am Abkotzen teilweise. Und ich habe mich teilweise abschleppen lassen.
Auf deinen Bildern. Dass da diese Kurven. Achso, geliftet, ja, ist cool, ne? Die fahren ja da auch nicht so schnell.
Genau. Ich habe mir dann irgendwo an so einer Werkstatt dann mal so ein paar, ich glaube, das sind so alte Keilriemen oder so. Auf jeden Fall so kräftige Gummibänder gekauft. Und das habe ich dann am Fahrrad gebunden und dann bei jemandem hinten an seinen Motorroller. Und dann haben die mich halt die Berge hochgezogen.
Ja, so. Ja, ist cool.
Und bergab macht ja Spaß, bergauf halt nicht so, ne? Aber.
Das da hast du deine Action-Cam verloren, habe ich hier gesehen.
Ja, das ärgert mich bis heute. Mhm. Ja, nicht wegen der Kamera, wegen des Werts, sondern wirklich wegen der wegen der ganzen Aufnahmen. Alle meine Vietnam-Aufnahmen sind dadurch halt, also bis zu dem Zeitpunkt halt futsch. Mhm. So, zum Glück hatte ich halt im Oman, bevor ich halt abgeflogen bin, ein Backup gemacht von allem anderen. Also alles bis zum Oman hatte ich gesichert. Aber halt dann so die ersten 2 Wochen von Vietnam und halt von dieser Hachang Loop, die halt wirklich spektakulär ist, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das mal zu machen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Fahrrad, vielleicht mal mit dem Motorroller oder so.
Wie viel Kilometer muss man da so hochpedalieren, die Loop? Also
ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Kann ich so jetzt gar nicht sagen. Also ich bin vielleicht im Schnitt am Tag 50 Kilometer gefahren.
Ja.
So, aber war den ganzen Tag unterwegs, ne? Also das ist schon, das ist wirklich anstrengend. Wenn man vorher halt wirklich, mein Zielwert ist ja eigentlich immer so 80 Kilometer, aber irgendwann waren 80 Kilometer ja auch nichts mehr. Ich bin nachher im Iran auch mal so. Und wenn man dann auf einmal 50 Kilometer fährt, also das klingt nicht viel, aber wenn man halt wirklich diese ganzen Berge noch in Betracht nimmt, das ist dann härter als 180 Kilometer flaches Land durch die Wüste.
Absolut.
Also das ist nochmal eine ganz andere Ansage.
Und nach der Loop bist du dann zur Halong Bay gefahren sozusagen.
Genau. Ja, und da ging dann so langsam die ganze Corona-Geschichte los. Also Halong war schon leer. Also ich habe mich mit einigen einheimischen Unternehmern unterhalten und die sagten, ja, so 90% ihrer Gäste sind normalerweise aus China, also chinesische Touristen. Und ja, die durften zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr einreisen, weil zu dem Zeitpunkt war Corona war ja irgendwie so dieses chinesische Ding. So. Ja, keiner wusste so richtig was darüber, außer es war irgendwie ein neuer Virus, wahrscheinlich irgendwie eine Vogelgrippe oder so, halt wieder in China. So. Das war so die Wahrnehmung in Vietnam. Dementsprechend war Halong super leer. Also ich konnte wirklich in Schlangenlinien da auf der vierspurigen Straße fahren, das war gar kein Thema.
Bist du auch mit dem Boot mal?
Genau. Ja, das war vorteilhaft für mich dann halt aus touristischer Sicht, weil die Hostels und Touranbieter und so weiter, die mussten sich dann jetzt natürlich richtig bemühen, die paar Touristen, die jetzt noch da sind, irgendwie einzufangen. Ja. Und dementsprechend haben die sich natürlich alle preislich unterboten. Dementsprechend konnte ich für so eine Tour natürlich einen super Deal machen. Also das war dann so gesehen was Positives für mich, was ich aus dieser Situation gewinnen konnte.
Ja.
War das aber von da an ging es dann bergab.
Übernachtung auf dem Boot da in der Halong Bay?
Nee, ich habe nur eine Tagestour gemacht. Mhm. Also ein bisschen, ich war auf 2, 3 verschiedenen Inseln, so ein bisschen Island Hopping, da Höhlen besuchen, ein bisschen am Strand, mit Mittagsbuffet an Bord und so weiter. Mhm.
Mhm. Cool. Ja, und dann ging es bergab.
Dann ging es rapide bergab. Also erzähl mal. Also ich bin dann von Halong, bin ich weiter Richtung Süden, Richtung Ninh Binh. Und dann hatte ich so mein erstes Erlebnis, dass ich so auf halber Strecke bei einem Gästehaus angehalten bin. Einfach nur um die Nacht. Für eine Nacht. Mhm. Und ich hatte mich dann auch schon mit dem Gästehausbetreiber, hatte ich mich auch schon auf den Preis geeinigt. Und dann auf einmal meinte er so, ja nee, kann ich doch nicht aufnehmen. Ich sag so, wieso nicht? Ja, Covid. Ich sag so, ja, aber wir haben uns doch hier gerade schon geeinigt. Was ist denn das Problem? Ne? Und er so, nee, doch nicht, keine Ahnung. Ja gut, bin ich halt zum Gästehaus auf der anderen Straßenseite gegangen und die ältere Dame hat sich gefreut, mich als Kunden begrüßen zu dürfen. Mhm. So habe ich gedacht, okay, einmalige Sache, kann passieren. So mache ich auch keinen Vorwurf, dass er da irgendwie nervös war oder was auch immer, was in ihm vorging. Ist ja auch völlig legitim. Und Ninh Binh war dann auch noch okay, war halt auch touristenleer schon, muss man sagen, also ähnlich wie Halong. Und von da aus bin ich dann die Küste entlang gefahren, weil so meine romantische Vorstellung von Südostasien war, okay, ich werde mich einfach immer der Küste entlang bewegen oder am Ende des Tages zelte ich am Strand, ne, gehe schnorcheln und so weiter. Ich habe extra in Hanoi, hatte ich mir noch Schnorchel-Equipment gekauft, hier so eine Brille und Schnorchel halt. So, das war so meine romantische Vorstellung von Südostasien. So, dann komme ich in diese kleine Küstenstadt, so am Mittag, frühen Nachmittag, was weiß ich, so 13, 14 Uhr, wollte dann letztendlich nur irgendwo einchecken und den Rest des Tages am Strand verbringen und schnorcheln. Ja, ich habe kein Hotel, kein Gästehaus, kein Homestay, was auch immer gefunden, das mich haben wollte. Die haben mich alle abgewiesen. Und ich denke so, was geht denn jetzt ab? Ne? Dachte, diese eine Sache da auf dem Weg an den Wind, das wäre jetzt nur einmalig gewesen. So. So, und da habe ich gemerkt, dass diese Stimmung jetzt doch wirklich massiv kippt. So, und ich hatte dann doch das Glück, dass ich dann irgendwann abends, ich glaube, das waren schon 18, 19 Uhr oder so, also ich habe wirklich den halben Tag verbracht, eine Unterkunft zu finden, habe ich dann doch noch in irgendeiner lokalen Nachbarschaft so ein kleines Homestay gefunden, wo die mich dann doch netterweise aufgenommen haben die Nacht. Mhm. So. Ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, du kannst ja natürlich auch campen irgendwo, aber ich habe mich dann auch in der Verantwortung gesehen, oh, wenn ich jetzt irgendwo campe, dann mache ich die Leute einfach noch mehr nervös. So, ne? Deswegen ist besser, wenn ich irgendwo drin irgendwo unterkomme. So. Aber auch die Tochter von der Homestay-Betreiberin, von der älteren Dame, die musste ihre Mutter erstmal überzeugen, dass das okay war, dass ich da bin. Ja. Ne? Ich habe dann auch meinen Reisepass gezeigt, hey, ich bin schon länger im Land, so, also kein Covid und so weiter, sollte kein Problem sein. So, und das war dann okay, das hat dann überzeugt letztendlich. Und dann sitze ich da auf dem Zimmer, habe natürlich Hunger und sag, ja, wie sieht's denn aus mit Abendessen? Ne? Und sie so, ja, also wäre gut, wenn du nicht mehr rausgehst. Ich sag so, wie, aber ich muss auch essen. Sie so, ja, wir kochen was und kannst mit uns essen, hieß es. Ja. Okay, doch, das ist ja auch ganz nett, so ne, Homestay, so mit der Familie zusammensitzen, ne, auch ein bisschen in die Kultur eintauchen. Ja, ich habe nicht mit denen zusammengesessen, die haben mir das Essen aufs Zimmer gebracht und die wollten auch einfach nicht, dass ich die Nacht noch rauskomme. Auch weil sie nicht wollten, dass die Nachbarn mich irgendwie sehen und die irgendwie anschwärzen, weil ja, das scheinbar ist, ja. Das Risiko zu groß war, genau. So, und ich musste halt dann auch morgens, vor 8 Uhr morgens, musste ich halt wieder auschecken. So, das fühlte sich nicht gut an. Also dann so ganz alleine auf dem Zimmer nicht mehr rausgehen zu dürfen, weil man letztendlich der Ausländer ist, weil man anders aussieht, sich verstecken zu müssen letztendlich. Das war schon ein beklemmendes Gefühl, so ein Brustkorb. Also das war.
Hattest du Zugang zu Nachrichten eigentlich?
Ja, ich habe mir, als das mit dieser ganzen Corona-Situation dann so langsam losging, da habe ich mir dann tatsächlich zum ersten Mal eine SIM-Karte gekauft. Also ich habe vorher nie SIM-Karte mir irgendwo zugelegt, dann halt ein bisschen Datenvolumen gekauft, um mich dann informieren zu können. Ja, aber Ja.
Und wie bist du dann aus Vietnam rausgekommen? Also, wenn das jetzt jeden Tag so ist und du vor allen Dingen nicht weißt, kriegst du überhaupt noch was zu essen oder was zum Schlafen oder so?
Ja, das war dann die Herausforderung der nächsten 2, 3 Tage. Also ich bin dann wirklich, wie gesagt, ich bin dann morgens früh vor 8 Uhr raus da. Und dann habe ich gedacht, ey, was geht denn hier ab? Ne? Also da habe ich gedacht, okay, ich hatte eigentlich nur die Hoffnung, dass es denn in Laos besser ist. Ich wusste es ja nicht, ob es besser ist. So, ich hatte einfach nur die Hoffnung, als ich mich gekrallt habe, und bin dann tatsächlich einfach nur jeden Tag von morgens bis abends gerade. Zwischendurch irgendwo mal irgendwas, eine Nudelsuppe essen und weiter. So, also jeden Tag so viele Kilometer machen wie möglich, um rauszukommen. Und dann der letzte Tag war dann wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das war wirklich, glaube ich, das Heftigste, was ich erlebt habe auf dieser Reise. Und das wünsche ich wirklich niemandem, dass das jemanden irgendwie, dass der das erlebt. Also ich war wirklich in einer Situation letztendlich, dass die Menschen, die waren nicht mal mehr bereit, mir Lebensmittel zu verkaufen. Also ich wurde an der Türschwelle von Läden, wurde ich abgewiesen. Und nicht irgendwie so, oh, Entschuldigung, hier wegen Covid, ne, sonst was. Nein. Die wurden aggressiv, die haben mich angeschrien, also wirklich mit hassverzerrten Gesichtern und wild gestikulieren, haben die einfach, um sicherzustellen, dass ich nicht reingehe. So, und auch selbst die Menschen, es gibt ja viele Menschen, die einfach so am Straßenrand Gemüse, Obst und so weiter verkaufen. Selbst die wollten mir nichts verkaufen. Also die haben sich weggedreht von mir, ihre Münder und Nasenhalter mit ihren Händen bedeckt, so der Hoffnung, dass ich dann halt die nicht möglicherweise anstecke. So. Ich kann es alles nachvollziehen. So, ja, wir wussten alle nichts über diesen Virus zu dem Zeitpunkt. Und Angst war groß. Und ja, ich kann das sehr differenziert sehen. Aber es fühlt sich nicht gut an. Also es ist, man steht da, man fühlt sich hilflos. Also ich habe dann wirklich an meinem letzten Tag, habe ich dann meine Fahrradtaschen geguckt, geschaut, okay, was habe ich denn noch? Ich hatte halt noch 2 Orangen da drinnen und eine halbe Packung Cracker. Und die haben mich dann über den Tag gebracht. Aber musste ja nach Laos rüber, also erstmal berghoch, 700 Höhenmeter, da zum Grenzposten, und dann hoffen, wie gesagt, das war ja die Hoffnung, an die ich mich gekrallt hatte, dass es auf der anderen Seite der Grenze besser ist.
Ja. Hattest du
Ja.
irgendeine Indikation, dass das in Laos anders ist und dass die Grenze überhaupt offen ist und so? Oder war das einfach nur eine Idee? Hoffnung.
Ich wusste, dass die Grenze offen ist, aber ich hatte keine Indikation, dass es irgendwie besser ist. Vorher, ich wusste mal gerade, dass das Land existiert. Ich hatte vorher nicht mal die Intention, da irgendwie jetzt groß zu reisen. Ich habe das, diesen Umweg hatte ich ja eigentlich nur im Kopf, weil ich ja diesen romantischen Gedanken hatte, am Mekong entlang runter nach Kambodscha. So, ich wusste überhaupt nichts über Laos. Also abgesehen, dass das Land halt existiert. So, und ja. Ja, und dann habe ich mich da halt da diesen Berg hochgequält, unterwegs dann eine Orange gegessen, eine Handvoll von Cracker, weil ich gedacht habe, naja, die andere Orange und die andere Hälfte Cracker sparst du lieber auf. Du weißt ja nicht, wie es aussieht auf der anderen Seite der Grenze. Und ich habe also wirklich buchstäblich einen Fuß über die Grenze gesetzt, und das war so, ich wäre in einer anderen Welt gewesen. Also das war so, als wäre die Zeit stehen geblieben und dass die Menschen in Laos noch nie von Corona gehört haben. Die waren alle so nett. Und so herzlich und alle so, Sabadee, also Sabadee, hallo, ne, in ihrer Sprache, und willkommen, komm rein, ne? Was willst du denn? So, und boah, also wenn man dann am Ende des Tages irgendwo in einem einfachen Lokal sitzt und sich so eine Portion gebratenen Reis reinschaufelt, also das war ein Festmahl. Also das war, ja, ist kein außergewöhnliches Essen, aber in dem Moment war es ein Festmahl für mich.
Brauchtest du ein Visum für Laos?
Ja, aber kann
An
man
der
direkt an der
Grenze.
Grenze.
Ah, okay.
Ja, das war ganz einfach. Es hat mich, was waren das? $60, also $2 pro Tag. Ja, 30 Tage Visum kann man maximal machen und dann halt $2 pro Tag. Genau. Ja.
Und dann bist du in die Hauptstadt gefahren? Wie heißt die nochmal?
Nee, ich bin erstmal, ich bin ja so quasi zentral, also zwischen Vietnam und Laos eingereist. Und dann bin ich eine Straße entlang gefahren Richtung Takek. Mhm. Die Takek ist am Mekong. So, und da habe ich dann auch erstmal rausgefunden, oh, ich bin hier auf der Takek Loop. Und ich hatte keine Ahnung, dass das irgendwie ein Ding ist. Das ist halt auch so eine Loop, so wie Hajang Loop. Ja. Bloß halt flach. Quasi. Auch wunderschön. Also eine der schönsten Strecken, die ich hier in Südostasien bislang gefahren bin. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach null Erwartungshaltung hatte. Aber es ist wirklich sehr schön. Also Berge drumherum, man fährt durch so eine Seenlandschaft. Mhm. Die Seenlandschaft ist auch ein bisschen unwirklich. Da tragen ganz viele tote Bäume raus. Also hat irgendwie auch ein bisschen was Gruseliges, aber irgendwie Faszinierendes gleichzeitig. Mhm. Ist schon echt gut. Ja, und als ich dann in Takek war, dann hieß es dann, ja, Lockdown steht an. Also auch in Laos. Und dann habe ich dann da in Takek 2 Monate verbracht. Also es ist wirklich eine kleine Stadt, da ist nicht viel. Also es ist, da gibt es nicht mal einen Supermarkt.
Aber
also
da hast du jemanden gefunden, der dich beherbergt sozusagen.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, in Laos, Leute, super nett, super, gar kein Problem. Also jede Unterkunft hat mich reingelassen, jedes Restaurant hat mich bedient. Gar kein Problem, in die Läden reinzugehen und Lebensmittel zu kaufen oder was auch immer. Ja, also das war das komplette Gegenteil von den Erlebnissen der letzten Tage in Vietnam. Mhm. Also,
und dann warst du jetzt
das hat sich dann wieder gut angefühlt. Das hat sich sehr gut angefühlt. Das war wirklich Balsam auf die Seele in dem Moment.
Ja, das glaube ich. Ja, vor allen Dingen auch der Hunger, der muss ja unglaublich gewesen sein dann, ne?
Ja, ja, das war...
Und dann hast du 2 Monate in Takek verbracht und dann hast du dich entschieden, in die Hauptstadt zu
fahren. Nee, ich hatte dann immer noch die Hoffnung, nach Kambodscha zu kommen.
Ja, stimmt, ja.
Also laut Medien war das noch möglich. Und dann bin ich halt von da aus ja den Mekong runtergeradelt und noch einen kleinen Umweg über das Bolavin-Plateau, also so ein Bergplateau gemacht, weil mir das halt ans Herz gelegt wurde. Und habe gedacht, naja gut, dann nimmst du das halt mit. Und bin dann in die nächstgrößere Stadt gekommen, Pak Se heißt die, ist im Süden von Laos. Und da ist halt auch ein Konsulat von Kambodscha. Und bin da rein und habe gesagt, hey, ich würde gerne ein Visum beantragen für Kambodscha. Was braucht ihr denn? Und er so, ja, gar kein Problem. Passbilder, ich glaube $30 kostet das Visum. Aber du brauchst jetzt ein Gesundheitszertifikat. Mhm. Okay. Also bin ich halt... Ja, zum Krankenhaus gefahren, habe mir ein Gesundheitszertifikat besorgt. Also das war auch ein totaler Witz. Mir wurde letztendlich einfach nur so ein Wisch ausgestellt. Also der Kopf sagt zwar Krankenhaus so und so, aber es steht einfach nur drauf healthy, also gesund. So, ich habe aber nie einen Arzt gesehen, ich habe nie eine Krankenschwester gesehen. Das hat einfach nur die Sekretärin da am Tresen ausgefüllt. Na gut, aber ich habe gedacht, wenn das so die Standards sind hier, ich nehme es, ne? Ist ja egal. Bin zurück zum Konsulat, zeige ihm das und er sagt, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Also ich brauche wirklich ein Gesundheitszertifikat, das sagt Covid-19 negative. Ah, okay. Ich sage, ja, okay, nachvollziehbar. Okay, ich zurück zum Krankenhaus und schilder denen die Lage, dass ich halt ein Zertifikat brauche, das negativ sagt. Und dann sagen die mir so, ja, nee, können wir nicht. Ich sage so, wie können wir nicht? Ja, wir haben gar keine Tests. So, wie sollen wir das machen? Also, wenn du Glück hast, kannst du in die Hauptstadt, nach Vientiane. Vielleicht haben die da irgendwelche Testkits. So. Und ich denke so, ach, das gibt's doch nicht. Dann fährst du hier hin und her zwischen Krankenhaus und Konsulat und zu hinten und wieder zurück. Also, das waren ja auch jedes Mal, weiß ich nicht, 5-8 Kilometer. Ja. So, und es ist ja auch heiß und schwül. Also, das, versucht man solche Touren ja auch zu vermeiden, weil die unnötig sind. Ja. Und ich war ja auch in Kontakt mit anderen Reisenden, die ja das Gleiche vorhatten, auch irgendwie noch nach Kambodscha zu kommen. Und dann hieß es noch an dem Tag, ja, Fehlalarm, die Informationen, die in den Medien kursierten und selbst die das Konsulat selbst hatte. Ich habe dann im Nachhinein nochmal mit dem Angestellten am Konsulat gesprochen. Die hatten falsche Informationen. Also die Grenze war schon dicht.
Okay.
So. Und dann saß ich da, denk so, ja, super, was jetzt? Keine Ahnung. Und dann bin ich erstmal in Pak Se, glaube ich, 3 Wochen geblieben, weil ich einfach überhaupt gar nicht wusste, was ich jetzt machen sollte oder wohin ich sollte. So.
Myanmar.
Und dann hat
war da noch offen?
Oder waren die weiß ich nicht. Myanmar war. Das habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Aber ich nehme an, war auch schon geschlossen. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja. Ja, dann bin ich halt, nach 3 Wochen habe ich mich dann wieder aufgerafft und bin dann erstmal in den Süden gefahren, also quasi Richtung Kambodscha. Es gibt im Süden eine Region, 4000 Islands. Also im Mekong gibt es unfassbar viele kleine Inseln, auch wunderschön. Das wollte ich mir dann halt wenigstens angucken. Mir war ja bewusst, ich kann innerhalb des Landes reisen. Ich habe gedacht, naja gut, dann genau. Nach dem Lockdown war das Reisen innerhalb des Landes halt wieder erlaubt. Während des Lockdowns halt nur innerhalb der jeweiligen Provinzen, also so wie Bundesländer in Deutschland quasi. Und habe gedacht, naja gut, wie lange kann sowas denn schon dauern? 2-3 Monate jetzt. Ja? Keine Wirtschaft der Welt kann es sich erlauben, so lange dicht zu machen, war so mein Gedanke. Ich gedacht, naja, dann verbringst du halt ein bisschen Zeit jetzt hier und ja, bin wie gesagt da in den Süden gefahren und dann halt in die Hauptstadt und dann bin ich in den Norden gekommen. Und ja, jetzt bin ich immer noch hier, seit über einem Jahr.
Wie fühlt sich das an? Also ich glaube, ne, das, was ich am Anfang sagte, so, wenn man das so hört, so, ah, der ist in Laos und ach toll, ist das schön warm und das muss doch ein Traum sein. Ist es das noch?
Ja, also ich kriege oft solche Kommentare. Wenn ich mal auf meinen sozialen Kanälen oder so irgendwie einen Post mache oder so oder auch in irgendwelchen Radfahrerforen irgendwie, wo man sich austauscht, da kriege ich der Kommentar, den ich wahrscheinlich am meisten bekomme, ist wahrscheinlich so, ja, hätte ja schlimmer sein kommen können. Wo ich manches Mal denke, ja, hätte es denn schlimmer sein müssen? Nee. Ja. So, hätte ja auch besser sein können. So. Also klar, es geht mir gut hier. Also gar keine Frage. Also ich bin froh, hier zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier viele Möglichkeiten, die ich möglicherweise aktuell zu Hause in Deutschland nicht hätte. So. Ich kann mich hier frei bewegen, ich kann ins Restaurant gehen, ich kann auch in eine Bar gehen und ein Bier trinken. Das ist gar kein Thema. Also Stand heute gibt es hier seit Ausbruch der Pandemie, ich glaube, 49 Fälle, davon 0 Todesfälle. So, also es fällt nicht wirklich ins Gewicht. Dementsprechend es ist halt viel, viel möglich hier. Abgesehen halt die Landgrenzen zu übertreten. Aber das machen die halt zum Selbstschutz. So, weil die halt nicht wollen, dass der Virus reinkommt ins Land. So, und ja. Und ich kann auch nachvollziehen, dass viele sagen, Mensch, hätte schlimmer sein können, ist ja auch ein schönes Land. Aber ich vermute, dass der Großteil dieser Menschen hier schon mal war zum Urlaub. 2, 3, 4 Wochen, vielleicht auch länger, 6, 8 Wochen, keine Ahnung, je nachdem. Dann ist es auch super schön und interessant, das ja auch zu erkunden, was Neues kennenzulernen. Aber ja, für mich ist das halt jetzt mittlerweile Alltag. So, das ist ja so ungefähr so, als wenn ich jetzt sage, Mensch, das ist ja super schön, super interessant in Hamburg. Hm. So, da denkst du doch auch, ist doch Hamburg. So, ne? Das ist ja völlig normal. Ja. Ja. Das ist halt, für mich ist es halt Alltag geworden jetzt. So, also ich habe mich hier eingelebt jetzt, mehr oder weniger mittlerweile. Ich habe mir mein eigenes kleines Reihenhaus gemietet. Sprachlich komme ich einigermaßen klar mittlerweile, so dass ich halt auf dem Markt die Sachen kaufen kann, die ich haben möchte, oder im Restaurant Essen bestellen kann. Hm. Also
sind noch andere Ausländer in Anführungszeichen da in Laos? Ja. Oder?
Es gibt noch einige. Also es gibt natürlich eine Expat-Community, die hier sowieso schon vorher waren und langfristige Verträge mit den Unternehmen oder Organisationen haben. Aber auch einige Reisende, aber das ist überschaubar geworden, das muss man sagen. Also es gibt viele, die dann nach dem Lockdown die Möglichkeit genommen haben, Flug in die Heimat zu nehmen. Anfangs gab es ja auch noch ein paar kommerzielle Flüge, mittlerweile gibt es ja keine kommerziellen Flüge mehr hier, also gar nicht, null. Es gibt hin und wieder mal so privat organisierte Charterflüge, dementsprechend kosten die natürlich auch. So, es kommt vielleicht einmal im Monat vor, dass er mal ein Flug von Ventien von der Hauptstadt entweder nach Malaysia oder nach Südkorea geht. Und dann muss man halt zusehen, dass man von da aus einen Anschlussflug kriegt, wo man halt hin will oder hin darf, kann, was auch immer. Ja.
Was ist der Grund für dich, dass du gesagt hast, also es war ja eine bewusste Entscheidung, ne, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier und ich guck mal, wie lange das dauert.
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte erst so diesen Gedanken, dass ich gedacht habe, das kann auch maximal 3 Monate dauern. Kommen die 3 Monate, ja, dann dauert die Reise halt letztendlich 3 Monate länger. Ne? So what? Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. So, also habe ich letztendlich so ein bisschen jeden Tag die Nachrichten gecheckt, geguckt, was ist möglich, also wirklich von Tag zu Tag. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es jeden Moment weitergeht. So, und ja, die Flüge wurden dann immer weniger. Da wurde ich dann auch zwischendurch dann irgendwann mal nervös. Ich habe mir dann natürlich auch die Frage gestellt, ey, macht das denn noch Sinn hier? Hat das überhaupt noch was mit deiner Reise zu tun? So. Aber ich hab an einem gewissen Punkt einfach gesagt, weißt du was? Das ist Teil der Reise. So, ja. Das ist halt, ist ja auch egal, wo ich jetzt hinschaue in der Welt. Jeder hat ja irgendwie in irgendeiner Weise seine Corona-Story. Mhm. So. Ja. Der eine ist jetzt halt, weiß ich nicht, 24/7 quasi im Homeoffice. Ja. Beispielsweise, so würde es mir wahrscheinlich gehen, wenn ich zurückgeflogen wäre und wieder in meinen Job gegangen wäre. Mhm. So, ich bin halt hier. So. Und ja, aber ich habe einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich sitze das aus. Da bin ich jetzt einfach dickköpfig. Ich mache das einfach und so. Und
wie glaubst du, machst du gerade aktiv Pläne oder sagst du jetzt erstmal so, jetzt warten wir das erstmal ab, weil mit dem Pläne machen, das haben wir ja so in den letzten Wochen, Monaten immer mal gemerkt, dass das nicht so ganz so das Ding ist. Oder hast du schon jetzt so, siehst du erste Öffnungstendenzen ringsherum? Wie würdest du jetzt weiterfahren? Kambodscha ist nach wie vor auf deiner Liste, oder?
Genau. Also im Ideal würde ich natürlich so weiterfahren, wie ursprünglich gedacht. Also Kambodscha, wenn Kambodscha nicht aufmacht, wäre schön, wenn zumindest Thailand aufmacht. So, dann würde ich halt Kambodscha weglassen und mache ich halt irgendwann in der Zukunft nochmal einen Trip nach Kambodscha und schaue mir das an, was ich sehen wollte. Keine Ahnung. Tendenzen Richtung Öffnung. Also es gibt immer mal so, ja, ich sag mal, ein bisschen schwammige Berichte so in den Nachrichten hier, dass Thailand möglicherweise Richtung letztes Quartal dieses Jahres, dass da was möglich ist. Also prinzipiell, also man muss dazu sagen, prinzipiell ist es möglich, nach Thailand einzureisen, aber halt nicht über den Landweg. Also ich müsste halt einen Flug buchen, also von Ventia nach Bangkok. Ja, das ist dann halt, ja, ist auch schon mal umständlich, weil es ja gar keinen Flug direkt gibt aktuell, gibt ja keine kommerziellen Flüge. Also ich müsste quasi von Vientiane nach Malaysia oder nach Südkorea fliegen und dann von da aus nach Thailand. In Thailand müsste ich mich 14 Tage in Quarantäne begeben. Dafür gibt es nur ausgewählte Quarantänehotels, aber wir reden hier nur von den High-Class-Hotels, also Übernachtung $60 plus pro Nacht. Und man muss halt natürlich Tests machen, PCR-Tests und, was alles, was da dran hängt, ist eben bekannt. Und man muss halt auch wir haben jetzt extra so ein Special Tourist Visa eingeführt für längere Aufenthalte. Das kostet natürlich auch nochmal entsprechend. Also es wäre möglich, nach Thailand zu fliegen mit viel finanziellen Aufwand. Ja, und das möchte ich einfach machen. Genauso wenig. Ich habe halt vor Weihnachten tatsächlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, auszufliegen und nach Afrika rüber zu fliegen und dann in Afrika weiterzureisen, weil das möglich ist momentan. Aber auch der Flug hätte mich mit allem drum und dran, ich glaube, etwa, was waren das, 1.600 oder $1.800 gekostet. Und da geht es mir auch ums Prinzip ein Stück weit, wo ich denke, hey, ein Flug $1.800, ey, das ist kein Flug der Welt wert. So, das mache ich nicht. So. Und da bin ich dann einfach dickköpfig und sag, nee, dann sitze ich die Sache aus, sieh zu, dass ich mein Leben hier so komfortabel und so gut wie möglich gestalte und wenn es dann möglich ist, vielleicht ja im letzten Quartal diesen Jahres, dann lege ich halt wieder los.
Also wie motiviert, also das ist ja jetzt auch eine Frage gewesen, ne, die ich dir gerne stellen wollte und hier mit der Tour ist quasi auch so diese Motivation, wie machst du das? Weil ich kann mir schon vorstellen, oder ist es, ich weiß ja nicht, ob es bei dir so ist, dass man so zwischendurch dann doch mal so seine Downs hat, ne? So da hängt gesagt, oh Gott, ey, es dauert ja immer noch länger, ja. Also so wie wir jetzt hier in Deutschland gedacht haben, wir sind jetzt alle schon geimpft, ne? Nee. Nee, doch nicht. Ging nicht, oder weiß ich nicht, jemand hat was vergessen. Aber gibt es denn jetzt wie ist denn die Versorgungslage, was das angeht? Du sagst gerade sehr wenig Fälle in Laos. Also gibt es denn da Teststationen jetzt mittlerweile? Impfung wird es wahrscheinlich noch gar nicht geben oder so, ne?
Ja, also wie gesagt, Fälle ist sehr, sehr überschaubar. 49 Fälle bisher. Teststation, ich glaube, da muss man ja einfach mal die Krankenhäuser abklappern. Also es gibt einige Krankenhäuser in den größeren Städten, in der Hauptstadt, hier nur in Prabang, wo ich bin, wahrscheinlich mittlerweile auch in Paxe, wo ich damals keinen Test machen konnte. Da ist es wahrscheinlich möglich, sich testen zu lassen. In den kleineren Städten oder auf dem Land kannst du vergessen. Also da ist die Infrastruktur gar nicht vorhanden. Man darf halt nicht vergessen, das ist halt auch ein Entwicklungsland hier. Also und dazu auch noch das Ärmste hier in der südostasiatischen Region. Und es gibt Impfstoff tatsächlich. Es gibt immer mal ja quasi Spenden von anderen Ländern. Also ich habe in den Nachrichten hier gesehen, es gab da mal eine Spende von, ich weiß nicht, 100 irgendwas tausend, ich weiß nicht, ich glaube 130.000 Dosen aus China. Wie die das letztendlich verteilen, ist mir noch ein bisschen Rätsel. Weiß ich nicht. Also ich glaube zuerst Regierung, Regierungsangestellte, Armee und so weiter. Ja, genau. Ich glaube, man kann sich bewerben für einen Impftermin. Wie genau das funktioniert, habe ich auch noch nicht rausbekommen. Also hier ist immer alles, ja, dass man einfach mal eben auf irgendeine Website geht und sich die Information zieht, wie man es gewohnt ist, ist halt hier nicht so der Fall. Also man muss hier wirklich viel rumfragen, sich informieren, wirklich mal Krankenhaus oder Ärzte, Klinik oder so rumfragen. Viel passiert hier halt auch über Facebook. Also für viele Menschen ist das Internet gleich Facebook. Also das ist unglaublich. Also wenn du die Leute fragst, was machst du denn so im Internet? Ja, Facebook. Ja, und manchmal noch Videos auf YouTube gucken. So. Also, dass wir den Leuten dann mal erklären muss, dass man Sachen googeln kann, das ist mindblowing für manche Leute. Also das, und das ist wiederum mindblowing für mich, so dass man, dass das Bewusstsein gar nicht vorhanden ist. Facebook, ja.
Ja. Also du motivierst dich so ein Stück weit auch durch Struktur jetzt, ne? Also.
Genau, ja. Ja. Einfach, ich habe mittlerweile ein Stück weit einen Alltag. Wie gesagt, ich habe hier mein kleines Häuschen. Geh morgens zum Markt oder zum Nudelshop um die Ecke. Sieh zu, dass ich jeden Tag irgendwie was mache, so damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt.
Fahrrad ist schon mehrfach halt geputzt.
Ja, definitiv. mach dann halt, wonach mir gerade ist. Also ich sage immer so ein bisschen, ich fühle so ein bisschen so ein Rentnerleben gerade. Also ich habe ja keine Verpflichtung hier in dem Sinne. Also wirklich so nach dem Frühstück schaue ich dann immer, okay, worauf habe ich denn heute Lust? Es kann doch mal eine Tagestour mit dem Rad sein, dass ich dann mal irgendwo zum nächstgelegenen Wasserfall fahre oder schwimmen gehe oder irgendwie zu irgendeiner Höhle und mir die angucke oder an meinen privaten Projekten arbeite, sei es Blog oder YouTube oder zuletzt bin ich viel schwimmen gegangen, weil es halt auch so heiß ist, ist dann auch eine schöne Abkühlung. Ja, wonach mir halt gerade ist. Also so eine Struktur im Tag, das hilft schon. Und ansonsten, ja, hat es mir auch geholfen, einfach zu committen, sozusagen, okay,
so, wie es ist.
Ich mache das jetzt einfach so. Am Anfang habe ich, wie gesagt, wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche geschaut. Und rückblickend, ja, habe ich so das Gefühl, dass mich das halt auch ein bisschen ausgebremst hat, Sachen hier zu machen, hier zu erleben. Weil ich denke jetzt auch so, ich habe eigentlich jetzt gerade so diese einmalige Chance, so ein Land in seiner ursprünglichsten Art und Weise mal kennenzulernen. So, diese Möglichkeit wird sich möglicherweise nie wieder ergeben in meiner Lebenszeit. So, und das muss ich einfach so, dieser Gedanke ist dann so dieses, okay, komm, sieh einfach zu, dass du rausgehst und was machst.
Ja, ist schon was Besonderes.
So halte ich mich motiviert. Ja. Das ist definitiv was Besonderes. Ja.
Wie lange war deine gesamte Tour eigentlich, also hast du ja gesagt, erstmal bis Australien, eigentlich geplant, und wie lange glaubst du, wirst du unterwegs sein?
Also,
oder hattest du
meine ursprüngliche Idee war ja quasi rund um die Welt. Also ich wollte wirklich mal so jeden Kontinent, so, also hier so Asien, danach halt Australien, Ozeanien, dann amerikanischen Kontinent, wo ich auch noch bis heute noch keine Idee habe, wo genau. So, und dann auch noch Afrika. Patagonien. Also ich wollte wirklich jeden. Ja, und dann einmal hoch nach Alaska oder so. Ja, keine Ahnung. Nee, also ich wollte einfach jeden Kontinent mal besuchen, erleben, so dass ich für mich sagen kann, okay, ich habe jeden Kontinent wirklich erlebt, wahrgenommen, gespürt, so für mich, so dass ich sagen kann, ja, das war es für mich. Und das war die ursprüngliche Idee, ohne halt eine exakte Route geplant zu haben. Und aber ich habe zu Anfang gedacht, okay, die Reise wird vielleicht dauern, also 1,5 Jahre. Also ich habe gedacht, dass ich zu Weihnachten jetzt letztes Jahr, dass ich wieder zurück wäre. Das war so meine grobe Abschätzung. Ja, die Radreise selbst waren, wie gesagt, so ungefähr 9,5 Monate, und jetzt halt sind es über ein Jahr. Ja, bin ich in Laos. Aber ich bin halt auch in Laos schon, also gefühlt fast überall gewesen.
Aber es ist eine tolle Geschichte. Und so wie du es sagst, ich finde das beeindruckend zu sagen, was ich akzeptiere, das einfach als Teil dieser Reise, ja, und sie ist halt eine Radreise, und sie ist halt auch eine Reise, und jetzt habe ich diese Chance, oder ich begreife das als Chance, dieses Land und diese Leute nochmal so intensiv kennenzulernen, wie ich es gar nicht vorhatte, aber wie ich es jetzt halt mache. So, und wer weiß, ne, wozu das alles nochmal gut ist. So.
Genau.
Und dann, Na Mensch, dann drücke ich dir die Daumen, dass es dann bald weitergeht für dich. Ja,
ja, danke.
Beeindruckend. Ja.
Ja, danke.
Ich hatte ja noch eine Frage für deine Tipps für Reiseradlerinnen. Aber die haben wir, glaube ich, jetzt zwischendurch ganz gut versorgt mit.
Ich glaube auch.
Und so. Und wenn es da immer noch Fragen gibt, du hast ja, glaube ich, Zeit, ne? Man kann dir schreiben.
Ja.
Vorzugsweise.
Da kann mich auch jeder kontaktieren. Facebook, Instagram.
Genau. Verlinke ich.
Was auch immer. Gerne verlinken, genau. Also
drücke ich dir auch die Daumen, dass dein Blog bald wieder startet.
Ja, irgendwie ist da gerade Wurm drin, der ist gerade down, aber ich bin da schon dran, dass er bald wieder online ist. Und da kann man dann auch Stories zu jedem Land lesen. Also ich schreibe zu jedem Land wenigstens eine kurze Story über irgendein Erlebnis oder so.
Finde ich klasse.
Genau.
Und wenn du dann weiterfährst, dann melde dich doch mal, wenn du in Australien bist. Dann gib mir doch einfach mal Bescheid und dann quatschen wir mal.
Ja, mach ich gerne.
Dann interessiert mich,
sehr gerne,
wo du als nächstes hin möchtest und so. Und wie gesagt, da gibt es so viele tolle Sachen, da wirst du noch viel Spaß haben. Finde ich sehr, sehr schön. Ist natürlich jetzt traurig für deine Familie, ne? die dich jetzt so lange nicht sehen konnte, aber naja.
Ja, ich kriege häufiger die Frage, wann kommst du denn zurück? Aber
kannst du eine automatische Antwort einrichten?
Ja.
Bald.
Aber das Schöne ist ja, wir leben in einer digitalen Welt, also wir haben die Möglichkeit, wirklich mit einem Klick ist ja jeder erreichbar.
Sozusagen. Du, ich glaube, ich habe keinen anderen, oder unser Kontakt zu meinen Eltern, zu meiner Familie und zu deinen unterscheidet sich momentan nicht.
Ja, siehst du.
Von daher ist das schon so. Chris?
Genau.
Vielen
Dank.
Ja, Martin. Jetzt haben wir, siehste, du hattest noch gesagt hier, als wir uns vorab so ein bisschen gesprochen haben, ja, gucken wir mal und so, da wird uns schon was einfallen. Jetzt quatschen wir schon über 2 Stunden.
Oha.
Nein, das ist wunderbar.
Ja, abgefahren. Das habe ich nicht erwartet. Ja, super. War schön, hat Spaß gemacht.
Danke, ja, mir auch. Sehr, sehr viel. Vielen Dank. Und dann, dann grüße ich dich mal hier aus 4 Grad und Hagel.
Ich grüße zurück bei, weiß ich nicht, 30 Grad und Sonnenschein, vielleicht 35 Grad, ich weiß es nicht genau. Es ist sehr warm.
Ein frischer Tag.
Ja, genau.
Alles klar. Gut, dann viel Spaß noch, ne? Und gute
Danke,
Reise.
Danke, ja. Danke, bis bald. Tschüss.